Moin, hallo und servus, ihr hört den Talking the Game Podcast. In der letzten Episode haben wir euch schon kurze Preview gegeben über die Semifinals in der Eastern Conference. Leider haben wir es jetzt nicht mehr ganz geschafft, vor dem ersten Games der Western Conference Semifinals nochmal aufzunehmen, aber es ist bei beiden Serien erst ein Spiel gespielt, das heißt, wir werden trotzdem heute noch versuchen, so ein bisschen eine Art Preview zu machen und schauen dabei aber auch natürlich auf die beiden auf die Spiele bis jetzt, die wir gesehen haben in der Eastern Conference in den Semifinals, einfach weil es Wahnsinn ist, was für Spiele das waren, wie die Spiele gelaufen sind. Da gibt es eine Menge zu bereden. Und damit es hier kein Monolog wird, habe ich natürlich den Patrick dabei. Hi Patrick.
Hi Benne.
Ja, wir sind ja das kongeniale Duo bei uns. Wir nehmen ja quasi so ziemlich immer zu zweit auf. Das ist irgendwie schon so ein Dauerding geworden. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Generell erstmal vorab. Ich habe gestern Abend, vor den Playoffs noch das Champions League Halbfinal-Rückspiel, also kurzer Exkurs, angeschaut und habe dabei gedacht, okay, Fußball kann manchmal doch ganz geil sein. Das sah echt cool aus. Und als ich mir dann heute früh Relive das Spiel der Cavs gegen die Pacers angeschaut habe und jetzt vorhin auch nochmal Condensed das Spiel der Warriors gegen die Wolves, da hab ich dann doch wieder gemerkt, okay, Basketball ist nochmal eine Spur geiler, selbst wenn Fußball alles auspackt, ist Basketball einfach nochmal eine ganze Spur geiler. Gerade das Cavs-Pacers-Spiel, wo wir später noch dazu kommen, ist schon brutal, aber generell auch jetzt diese Semifinals, also die halten bis jetzt wirklich alles, was sie versprochen haben und sind auch nochmal um einiges spannender, als ich es erwartet hätte. Wie siehst du es jetzt gerade eigentlich, einfach so das Roundup-Playoff-Erlebnis für dich bis jetzt? Also findest du auch, bist du auch so euphorisiert wie ich oder bist du da ein bisschen abgekühlter? Ich meine, für deine Warriors läuft hier bis jetzt auch ganz gut, muss man sagen. Also ich denke mal, du bist auch noch schon eher auf der positiv gestimmt in Richtung Playoffs und dem bisherigen Basketballerlebnis da.
Ja, also das Basketballerlebnis ist natürlich grandios in den bisherigen Playoffs. Wir haben sau viele richtig geile Spiele gesehen. Wir haben natürlich auch ein paar Blowouts gehabt, aber selbst in Serien, die klarer waren, wie Grizzlies gegen OKC, gab es ja Spiele, die schon spannender waren, wo dann die Grizzlies eine hohe Führung hatten und dann die Thunder nochmal zurückkommen mussten oder so. Jetzt in der zweiten Runde lässt sich natürlich extrem gut an, hilft natürlich auch, wenn alle vier höher platzierten Seeds ihr erstes Spiel erstmal herschenken. Die Cleveland Cavaliers jetzt natürlich gleich noch das zweite hinterher auch noch verloren. Es wird der Serie auf jeden Fall gut tun, denke ich mal, wobei wir gleich nochmal drüber sprechen können, wie man die Cavs jetzt sieht. Die haben ja jetzt schon den einen oder anderen Verletzungsausfall gehabt und wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte es jetzt tatsächlich sein, dass es für die Pacers schon wieder Richtung Conference Finals geht.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist natürlich ein bisschen ein spezielles Thema, zu dem wir später noch kommen. Dieser Verletzungsfluch, der auf dem Gegner der Pacers lastet irgendwie. Das war ja schon letztes Jahr so und das setzt sich irgendwie dieses Jahr nahtlos fort. Ja, aber bleiben wir mal erst, wie gesagt, in der Western Conference und schauen da zuallererst auf die Serie der Wolves gegen die Warriors. Das ist ja ein 6-7 Matchup, was ja an sich auch schon mal ein bisschen spezieller ist. Also beide haben den Upset in Anführungszeichen geschafft, muss man sagen. Bei den Wolves vielleicht ein bisschen mehr, da waren die Lakers schon durchaus mehr favorisiert. Bei den Rockets gegen die Warriors muss man sagen, da war es ja vielleicht doch eher so, dass sogar die Warriors als Seventh Seed trotzdem eher das favorisierte Team waren. Nichtsdestotrotz, wie hast denn du Spiel 7, um das nochmal kurz in der Retrospektive ganz grob mal durchlaufen zu lassen, wie hast du denn Game 7 wahrgenommen und gesehen? Also ich muss ja persönlich sagen, ich hatte schon nach den Spielen davor mit einem Sieg der Rockets gerechnet, einfach weil es so ausgesehen hat, als ob die da langsam was gefunden haben gegen die Warriors und ich hätte wirklich viel Geld gesetzt, glaube ich, auf den Sieg der Rockets, aber never underestimate the heart of a champion, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Und Erfahrung war da scheinbar doch jetzt key im letzten Game und vor allem ein glänzend aufgelegter Buddy Hield natürlich.
Ja, also ich habe vor dem Spiel zu meiner Freundin gesagt, die das Game mit mir geschaut hat und gefragt hat, wie ich so die Siegchancen einschätze. Habe ich gemeint, ich glaube schon, dass man die Warriors hier noch minimal favorisiert sehen kann, aber es ist wirklich ein ziemlich enges Spiel auf jeden Fall. Und also ich hatte davor gesagt, ich denke, dass es, wenn die Warriors gewinnen, dann wird es ein enges Spiel mit irgendwie 4, 5, 6 Punkten Unterschied oder so. Und wenn es ein deutlicherer Sieg wird, dann wird es einer für die Rockets, weil ich dachte, die Athletik der Rockets und dieses Offensiv-Rebounding und so weiter, was sie so ein bisschen die ganze Serie getragen hat, dass das eben so weitergehen wird und dass das dann im Endeffekt reicht, um die Warriors ja schlagen zu können, wenn man dann eben noch irgendwie Dreier trifft und so weiter bei den Rockets, was halt in dem Spiel jetzt ja nicht unbedingt der Fall war. Also man hat 6 aus 18 Dreier getroffen, vor allem hat man halt einfach keine Dreier genommen. Also das fand ich auch ein bisschen komisch zu sehen, dass man hier so wenig gemacht hat. Ich fand auch irgendwie das Decision-Making von Ime Udoka, was so Lineups angeht, ein bisschen komisch. Also Jalen Green hat nicht mal 30 Minuten gesehen in einem Game 7. Jetzt ist Jalen Green natürlich nicht der Allheilsbringer und er sah jetzt in dem Spiel auch nicht besonders gut aus. Aber ich finde, in dem Spiel sah jetzt von den Rockets niemand so überragend aus. Und dann musst du meiner Meinung nach halt schon mit einem Spieler gehen, der dir vielleicht mal, wenn du offensiv so Probleme hast, zumindest an dem Ende irgendwie eine Lösung geben kann. Und jetzt irgendwie, ja, das Spiel sah dann doch deutlicher aus als erwartet. Natürlich hauptsächlich wegen Buddy Hield, aber generell die ganze Starting Five im Endeffekt der Warriors hat hier richtig gut performt. Brandon Podziemski geht's nicht überragend, aber Buddy Hield war richtig gut. Du hast es schon gesagt, Draymond Green hat fast 50% Field Goal getroffen. Jimmy Butler und Steph Curry auch jeweils um den Dreh rum. Kevin Looney war dann auch wieder gut von der Bank. Einzig Moody und Kuminga haben nichts geliefert im Endeffekt, aber die haben auch nicht sonderlich viel Spielzeit gesehen. Also das hat man jetzt ja auch gesehen, dass Steve Kerr hier aufs Ganze gegangen ist in einem normalen Spiel ohne Overtimes. Hat Steph Curry fast 46 Minuten abgerissen, Jimmy Butler 45, Green und Podziemski auch fast 40 und Buddy Hield 37. Also das sind ja absurde Zahlen im Endeffekt. Gerade bei Steve Kerr ist es ja tatsächlich auch ein bisschen kurios, das zu sehen, weil ich weiß noch vor 10 Jahren oder so, da hat Stephen Curry nie an die 40 Minuten gespielt in den Playoffs. Da war es vielleicht auch nicht nötig, aber keine Ahnung, da war der 27 oder so. Also da würde man meinen, dass er das auf jeden Fall eher hätte bewerkstelligen können als jetzt. Aber scheinbar ist mit dem Alter Steve Kerr ein bisschen entspannter geworden, was das angeht. Oder er sieht einfach, dass Steph Curry konditionell zumindest ziemlich unkaputtbar ist.
Ja, und halt einfach auch der wichtigste Spieler. Also ich weiß nicht, ob du das Postgame-Interview oder das On-Court-Postgame-Interview von Jimmy Butler gehört hast heute Nacht noch. Da hat er es ja auch gesagt, dass das Wichtigste ist, dass Steph so schnell wie möglich zurückkommt, weil Spoiler, Steph hat sich leider heute im Spiel von gestern auf heute Nacht verletzt und hat eine Oberschenkelzerrung. Wie schlimm es ist, können wir zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt am Mittwochnachmittag noch nicht sagen. Aber da hat er auch gesagt, Jimmy Butler, dass Steph der mit Abstand wichtigste Spieler ist und dass es natürlich unerlässlich ist, dass sie ihn für den Erfolg brauchen und er auch viel spielen muss und viel Verantwortung trägt. Ich denke, das hat man da einfach auch gesehen, also selbst wenn er jetzt scoring-technisch da gar nicht vorangegangen ist, aber die Attention, die er kriegt, und er hat jetzt auch nicht schlechter getroffen, was ich auch extrem beeindruckend fand, war führender im Rebounding und Assists mal wieder. Also gerade das Rebounding möchte man ja gar nicht meinen, dass er da so stark ist. Natürlich ist er jetzt da keiner, der die offensiven Bretter extrem crasht oder so. Aber was ich damit eigentlich eher sagen will, ist dieses All-Around-Game von ihm und dass er sich dann auch nicht zu schade ist, da überall mit reinzuspringen. Auch 2 Steals, 2 Blocks ist natürlich jetzt, ich habe es schon mal irgendwann gesagt, vielleicht nicht ganz so nachhaltig, dass er 4 Stocks in jedem Spiel jetzt macht. Aber nichtsdestotrotz muss ich echt sagen, bin ich extrem beeindruckt, auch in dem hohen Alter noch. Also ich hatte ihn vor dem Jahr in meinen Top 30 auch ein bisschen nach unten geschoben und muss mich da langsam, glaube ich, habe ich letztens schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich das jetzt dieses Jahr wieder angehen will. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Steph wird wieder ein bisschen klettern, auch weil andere fallen. Aber irgendwie gerade jetzt in den Games, wo es drauf ankommt, also sei es jetzt das letzte Regular-Season-Spiel gegen die Clippers, da lag es ja auch definitiv nicht an Steph, aber auch jetzt in der ersten Runde, auch gestern bis zu seinem Ausfall ja wieder sehr, sehr stark gespielt. Also ich muss sagen, scheinbar altert der Mann doch deutlich langsamer, als ich dachte, mit seinem Skillset natürlich wenig verwunderlich. Aber gerade in den High-Leverage-Situationen, wenn es um was geht, wirklich immer noch höchst beeindruckend. Wie Steph da spielt, da würde ich auch sagen, kommen wir mal von dem Rückblick, den erfolgreichen 4-3 gegen die Rockets, zur aktuellen Serie gegen die Minnesota Timberwolves. Und jetzt haben wir natürlich schon ein Spiel gesehen, aber trotzdem die Frage auch natürlich, mit dem Wissen, das du jetzt schon hast durch das eine Spiel, wie wohl hast du dich denn vor der Serie jetzt mit dem Matchup der Wolves gefühlt? Das ist ja doch ein ganz anderer Spielstil, ein ganz anderes Team, als es jetzt die Rockets waren. Bist du da auch eher positiv gestimmt reingegangen? Also sagen wir, hast du da schon die Siegchancen deiner Warriors als Fan natürlich vielleicht sowieso etwas höher gesehen oder hast du da schon eher Zweifel gehabt an den Matchups, vielleicht auch wegen Anthony Edwards, Julius Randle und so weiter und so fort? Oder wie gesagt, glaubst du oder bist du da eher mit einem positiven Bauchgefühl auch schon vor Game One, das man jetzt gewonnen hat, in die Serie gegangen?
Also mein Bauchgefühl war tatsächlich ganz positiv, muss ich sagen. Ich glaube, defensiv sind die Timberwolves im Endeffekt ein ähnlich zu bespielendes Team, wie es die Rockets waren. Die hat man jetzt schlagen können. Offensiv haben die Wolves natürlich noch gewisse andere Qualitäten, einfach weil man mit Anthony Edwards halt einen richtigen Superstar hat. Nicht so wie die Rockets, die so ein bisschen dringend einen bräuchten. Man hat auch besseres Shooting einfach in Minnesota, auch wenn das jetzt nach den letzten beiden Spielen vielleicht ein bisschen komisch klingt. Also Spoiler, man hat gestern 5 aus 29 Dreiern getroffen für 17%. Die erste Halbzeit war man, glaube ich, 0 aus 15 oder so, bis dann mal einer reingefallen ist. Und in dem letzten Spiel gegen die Lakers war es ja auch eine abartig miese Quote, die man da geworfen hat. Aber also über die gesamte Saison war man schon ein gutes Shooting-Team, jetzt vielleicht kein überragendes Team, aber mit DiVincenzo, Conley, Edwards, auch McDaniels, der mal einen reinhauen kann, auch Randle wirft gerne mal welche, Naz Reid und so weiter, hat man ja schon genug Shooter und genug Spacing. Das war ja was den Rockets so ein bisschen gefehlt hat. Ich finde aber halt, man sieht oder man hat gestern schon gesehen und ich habe das auch so ein bisschen antizipiert, dass die Defense der Warriors schon deutlich ekliger zu bespielen ist, als es die Defense der Lakers war. Die haben da zwar viel probiert, die Lakers, aber am Ende hat man da halt schon diverse Mismatches anbieten müssen mit Reeves, mit Hachimura teilweise, mit Doncic natürlich allen voran, auch mit wenig Rim Protection, die man da hatte. Und die Warriors haben da halt schon deutlich mehr Optionen. Also gestern ist Steve Kerr dann auch so ein bisschen gezwungenermaßen wegen dem Curry-Ausfall natürlich mal wieder besonders tief gewesen mit seiner Rotation. Ja. Also hat hier irgendwie 13 Spieler oder so probiert. 12, Pat Spence hat Minuten gesehen, Quinton Post hat 6 Minuten gesehen, Guy Santos hat in der ersten Halbzeit 3 Minuten gespielt oder so und war dann nicht mehr gesehen. Also da hat er wirklich mal wieder viel probiert und bei den Spielern, die dann viel Spielzeit gesehen haben, hat man dann auch einfach gesehen, dass die Defense richtig krass war. Also selbst Buddy Hield war defensiv gestern gut oder richtig gut, sogar Jimmy Butler, Jeremy Green natürlich, Gary Payton auch allen voran, Kevin Looney, der dann auch spät im Spiel nochmal eingesetzt wurde, der hat da auch richtig nochmal gearbeitet für seine Rebounds, hat defensiv Possessions geclosed, 2 Steals geholt, 1 Block geholt und so weiter. Und ich finde, man merkt da einfach, dass die Warriors an dem Ende den Timberwolves auf jeden Fall Probleme machen können. Wie gesagt, wenn die ihre Dreier einfach normal treffen, dann ist das Spiel vermutlich eher in Richtung Timberwolves unterwegs. Aber jetzt, so wie es gestern lief, war das auf jeden Fall schon mal ziemlich positiv. Und ich hatte auch vor der Serie, wie gesagt, das so ein bisschen kommen sehen. Plus Julius Randle muss mir auch erst noch mal zeigen, dass er so eine Serie spielen kann, wie er sie gegen die Lakers jetzt hingelegt hat. Also da bin ich skeptisch, vor allem wenn man auf das Roster bei den Warriors eben schaut.
Ja, auf jeden Fall. Julius Randle hat natürlich auch ein sehr angenehmes Matchup gegen die Lakers gehabt, muss man sagen. Den konnte da irgendwie keiner so richtig verteidigen. Das sieht jetzt doch ein bisschen anders aus. Du hast schon die Rotation und die Tiefe der Rotation angesprochen. Also ich meine, klar, Steph Curry, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen einpreisen. Der wird wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens mal 1 bis 2 Spiele fehlen. Je nach Schwere der Zerrung könnten es durchaus auch noch mehr sein. Wen würdest denn du jetzt aktuell in die Starting Five befördern, beziehungsweise wie würdest denn du die Rotation jetzt anpassen? Also was mich natürlich ein bisschen überrascht hat, aber das ist natürlich auch Steve Kerr, der das schon clever macht und das wirklich matchup-abhängig macht. Quinton Post, der hat relativ viel gespielt in der ersten Serie, hat jetzt nur 6 Minuten bekommen. Ich weiß nicht, ob Kuminga irgendeine Option ist. Eigentlich musst du ja für Steph irgendwie Shooting in die Starting Five packen. Also wäre jetzt da der logische Schluss, muss Moody, der aber auch überhaupt nicht gut aussah, fand ich. Oder wie würdest du jetzt die Starting Five aufstellen? Weil was jetzt natürlich schon fehlt, also gut, dass Buddy Hield jetzt mittlerweile Teil der Starting Five ist, aber was jetzt natürlich schon fehlt, wenn Steph nicht in der Starting Five ist, ist massiv Spacing. Und das sehe ich jetzt auch auf den ersten Blick wirklich keinen, der dir das irgendwie so ein bisschen, ich meine, klar, best Shooter of all time, aber ich meine rein vom Archetype her, der das irgendwie bringen kann, das ist jetzt kein wirklich zuverlässiger Werfer jetzt mehr auf der Bank so richtig.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, was Steve Kerr jetzt zu machen hat. Ich bin mir auch echt unsicher, wie ich da vorgehen würde. Ich denke, am naheliegendsten ist vermutlich, dass Moody oder Payton starten. Ich meine, Moody passt halt von der Offensive da noch zumindest ein bisschen rein. Man muss halt sagen, dass jetzt offensiv auf jeden Fall deutlich mehr Usage bei Butler, bei Podziemski und bei Hield landen wird. Ich meine, Hield hat die letzten Spiele jetzt ja schon ordentlich abgeliefert. Vor allem gestern war es witzig, weil er ja, ich glaube, 0 aus 7 oder so gestartet ist in der ersten Halbzeit und dann im Endeffekt alle seine Field Goals in der zweiten Halbzeit erst dann gemacht hat. Also selbst der hatte quasi eine miese Hälfte zum Anfang, bevor er dann aufgetaut ist. Und gerade vom Butler erwarte ich mir so ein bisschen mehr, was Playmaking für andere jetzt nicht unbedingt angeht, aber was so eigenes Scoring angeht. Also ich meine, die Wolves sind da auch ein unangenehmes Matchup für ihn, einfach weil man mit Gobert da immer jemanden in der Zone quasi stehen hat, der da Jimmy Butler seine Finishes wegnehmen will, der jetzt auch nicht unbedingt besonders foulanfällig ist, der einfach dasteht, nicht springen wird auf Pumpfakes vermutlich und dann einfach mit seiner Länge da extrem unangenehm zu bespielen sein wird, weil Jimmy Butler hat mittlerweile, wenn er in die Zone kommt nach einem Drive, da ja schon. Ja, im Endeffekt davon lebt, dass er auf das Foul geht und nicht unbedingt auf die Punkte gehen will, weil er da mittlerweile, glaube ich, schon einfach zu sehr abgebaut hat, um dadurch Contact so gut finishen zu können. Das hat man gestern auch mindestens zwei, dreimal gesehen, dass er da abgestoppt hat und dann wieder rausgepasst hat oder rausgedribbelt hat, und weil er einfach in der Zone nicht zum Abschluss kommen konnte. Also ich denke, dass Gobert für die Serie extrem wichtiger Gradmesser sein wird. Und ich bin auch gespannt, ob Finch ihn jetzt mehr oder weniger spielen wird als jetzt in Game One. Da waren es 26 Minuten, was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, weil ich fand ihn defensiv schon ziemlich stark.
Ja, Personalie Jimmy Butler noch kurz, sah ja auch, der ist ja auch, also nach dem Schlusspfiff, also nachdem die Zeit abgelaufen ist, habe ich das Gefühl, oder sah es kurz so aus, als ob er einfach gleich zu Boden geht und zusammenbricht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Erschöpfung war oder ob der auch einfach, also gefühlt der eben ein bisschen angeschlagen ist. Machst du dir da vielleicht Sorgen? Ich meine, jetzt ist natürlich, lastet, wie du gerade gesagt hast, noch massiv viel mehr Verantwortung auf Jimmy, weil wer soll jetzt sonst die Advantage Creation da übernehmen? Wenn es hart auf hart kommt, ich meine, Draymond ist ein guter Passer, der auch clever spielt, aber der kann das, der wird's nicht, der wird jetzt nicht initial alles initiieren. Podziemski muss ich auch sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Das war jetzt das zweite schwache Spiel von ihm in Folge. Das Game 7 gegen die Rockets fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Das jetzt auch wieder nicht. Weiß nicht, was man von ihm jetzt erwarten kann, aber deswegen, also Jimmy muss jetzt auf jeden Fall mehr liefern. Ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass er da wieder früher oder später zerbricht, wenn er noch mehr machen muss und sein Körper das einfach nicht mehr mitmacht.
Ja, in einem gewissen Maß mache ich mir da tatsächlich auch Sorgen, einfach weil ich finde, man sieht, dass ihm so ein bisschen der Juice fehlt. Also, wenn er ein bisschen fitter aussehen würde, glaube ich, dann wäre es nicht so das Problem. Aber ich meine, gestern hätte man ihn im Endeffekt schon gebraucht. Und klar, das Spiel war dann irgendwie im dritten Viertel und auch zum Ende raus nicht mehr so richtig close. Also, man ist noch ein paar Mal, sind die Wolves auf knapp 9 Punkte oder so rangekommen. Aber man hat es ja nicht besonders das Gefühl gehabt, dass die das Spiel noch mal gewinnen können tatsächlich. Steve Kerr hat dann da auch gute Timeouts genommen, finde ich, hat auch gute Lösungen gefunden, mit denen ich teilweise auch nicht mehr gerechnet habe, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht erwartet, dass Kevin Looney dann noch mal so spät reinkommt und so gut liefert, aber das hat sehr gut funktioniert und sah auch gut aus einfach. Also da finde ich, hat man gute Lösungen gefunden und da muss dann Jimmy vielleicht auch nicht immer alles machen, aber bisschen nervös bin ich auf jeden Fall, gerade weil jetzt halt in der Serie die ersten 4 Spiele alle quasi every other day sind, also nur ein Tag Pause, dann geht's weiter. Dann nach dem zweiten Spiel muss man nach San Francisco zurück, hat auch nur einen Tag Pause dafür. Also es ist alles ein bisschen eng getaktet irgendwie. Und also jetzt nicht nur, weil Steph verletzt ist, finde ich, tut es oder könnte das der Serie und der Kondition der ganzen Spieler einfach nicht so besonders gut tun. Ist natürlich ein Vorteil für die Wolves vermutlich, weil die einfach die jüngeren Spieler haben, gerade jetzt bei den Warriors auch noch mit dem Ausfall von Curry ist es vermutlich besonders bitter. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschaut wegen der Verletzung von Curry. Also Jeff Stotts, also @InStreetClothes auf Twitter, der ist ja so ein Injury-Guy, der quasi so eine Datenbank hat, und der hat geschrieben, er hat über 105, oder er hat 125 diverse Verletzungseinträge für Steph Curry in seiner gesamten NBA-Karriere. Und die Verletzung gestern ist die erste Hamstring-related Injury. Also es ist quasi das erste Mal, dass sich Curry in der Muskelgruppe was getan hat. Das ist natürlich auch ziemlich wild. Und also normalerweise ist hier die verlorene Zeit für so ein Grade 1 Strain wären ungefähr 10 Tage. Und wenn es ein Grade 2 Strain ist, dann wären es halt direkt 31 Tage im Schnitt. Das wäre natürlich fatal, aber ich hoffe einfach, dass es weiterhin, dass es Grade 1 ist, maximal, und dass es dann eben wieder für Game 3, 4, vermutlich eher 4 dann vielleicht klappen wird. Das, ja. Ich meine, mit dem Game 1 Sieg hat man sich da jetzt natürlich auch so ein bisschen Kapital erkauft, was man jetzt verspielen kann in den nächsten zwei Spielen.
Ja, ja, also das auf jeden Fall war der Sieg deswegen noch wichtiger und aus Sicht der Wolves, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, vielleicht auch noch schlechter, weil das ist natürlich eine riesige Chance, wenn Steph Curry nur 13 Minuten spielt, dass du dein nächstes Spiel holen musst. Dass man es dann trotzdem verliert, tut schon ein bisschen weh. Lag unter anderem daran, dass die Warriors ja 38% Offensiv-Rebound-Percentage haben und das Possession-Battle dadurch auch gewonnen haben. Also ich finde es schon verrückt, allein Jimmy Butler hat 7 Offensiv-Rebounds geholt. Buddy Hield auch 4 Stück, würde man jetzt auch vielleicht im ersten Moment nicht vermuten. Also die Warriors als Gesamtes 18 und das ist natürlich schon massiv, also gerade weil ich eigentlich den Vorteil schon deutlich auf Seiten der Wolves gesehen hätte. Damit Gobert und Randall, auch McDaniels, sind ja doch zumindest große, robuste Spieler, aber die haben sich da ganz schön die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Turnover-Percentage ist zwar minimal höher von den Warriors, aber das hat dann auch nicht mehr den Unterschied gemacht. Also das hat mich doch ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie reproduzierbar das ist für die nächsten Spiele. War auch Kevin Looney vor allem, du hast es ja schon gesagt, dass der dann auf einmal auch wieder ausgegraben wurde. Wurde ja auch schon im Spiel 7, in Game 7 gegen die Rockets wieder probiert. Und feiert da jetzt ein bisschen vielleicht sein Revival und kriegt jetzt wieder mehr Spielzeit. Hat da auch einen echt guten Job gemacht. Bin mal gespannt, wie reproduzierbar das ist. Können aber auch mal zu den Wolves kommen und deren Probleme, woran es lag. Weil ich muss auch sagen, das ist natürlich, du hast es auch schon angesprochen mit dem Shooting, glaube ich, vorhin mal kurz. Dass du natürlich 5 aus 29 gehst, das ist, das ist ja wirklich historisch. Also wir werden später noch zu einem anderen historischen Shooting oder Non-Performance eher kommen. Aber 5 Dreier zu treffen in einem Playoff-Game ist natürlich wirklich übel. Also in Zahlen sind es dann 17%. Das tut natürlich wahnsinnig weh. Die True-Shooting-Percentage der Wolves war in dem Spiel 47%. Das ist huiuiui, das tut wirklich, das ist schon massiv. Und man hat halt weiterhin irgendwie so ein bisschen das Problem, dass offensiv, dass du da zwei wirkliche Sollbruchstellen hast oder Spieler, wo du fast offensiv echt dir schwer tust, mit denen zu spielen. Das ist zum einen natürlich Rudy Gobert, das wissen wir, der immer noch nicht dominant genug, also ich hatte das glaube ich schon in der Preview gesagt vor der Lakers-Serie, dass ich eigentlich schon erwarten würde, dass das wieder eine Serie ist, wo Gobert eigentlich mal zeigen könnte, dass er mit Abstand der kräftigste und größte Spieler auf dem Feld ist und da gegen nicht existente Center und große Spieler eigentlich ein bisschen biesten kann und locker mal 15, 8 bis 18 Punkte zumindest auflegen müsste im Schnitt. Hat er nicht gemacht, aber jetzt auch gegen die Warriors natürlich ist Draymond ein extrem starker Verteidiger. Nichtsdestotrotz hat Rudy Gobert einen massiven Größenvorteil und müsste zumindest sich immer wieder halbwegs vernünftige Looks am Ring irgendwie erarbeiten können, aber das ist der eine Spieler, der offensiv einfach nicht genug liefert. Und natürlich, um nur kurz noch dazu zu sagen, also defensiv immer noch über jeden Zweifel haben. Mir geht es da wirklich rein um die Offensive jetzt gerade. Und der zweite ist Mike Conley, der wird einfach auch alt. Also ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, du hast vorhin Chris Finch schon angesprochen, ob der vielleicht auch ein paar Adjustments trifft und die Starting Five jetzt doch mal irgendwie umstellt. Gobert, hast du schon gesagt, 26 Minuten, Mike Conley sogar bloß 21 Minuten, also wirklich massiv wenig gespielt. Dafür Nas Reed und Donte DiVincenzo von der Bank beide deutlich über 30 Minuten gespielt, ob da vielleicht die Starting Five angepasst wird. Ich weiß nicht, wie siehst du, glaubst du, dass man vielleicht zum Beispiel vor allem mit Donte DiVincenzo für Mike Conley da was machen könnte? Oder glaubst du vielleicht, dass er sogar mal mit dem Gedanken spielt, wirklich mal Nas Reed starten zu lassen für irgendjemanden? Also ihm scheint ja zumindest die Offense, die beiden bringen, schon wichtiger zu sein als vor allem die Defensive von Rudy Gobert im Gegensatz zu Nas Reed.
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Man muss halt auch sagen, wenn Julius Randle so ein mieses Game hat im Endeffekt, dann ist es auch irgendwie schwer, mit ihm dann weiterzugehen. Aber ich finde, Finch tut sich auch ein bisschen schwer, ihn zu benchen, ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut, also die Dreier, die sie gegen die Lakers verworfen haben, da war es ja 7 aus 47, also sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen 12 aus 76 Dreiern getroffen für nicht mal 16%, also ist natürlich auch abenteuerlich mies jetzt in den beiden Spielen, obwohl ja so viel Pause dazwischen war. Also man würde ja intuitiv vielleicht annehmen, dass es dem Team eigentlich helfen müsste. In den letzten Jahren gab es dann auch immer wieder so ein bisschen anekdotische Erzählungen von NBA-Spielern, die meinten, so viel Pause ist tatsächlich gar nicht gut oder nicht mal so toll, ist dann eher so ein bisschen rostig. Ich finde aber, dass es gestern nicht mal unbedingt so rostig war bei dem Team, sondern dass es eher so gewirkt hat, als ob man einfach nicht mit 100% Energie spielen würde. Ich weiß nicht, lässt sich vielleicht auch ein bisschen an Offensiv-Rebounds ablesen. Ja. Also, dass Jimmy Butler mal ein paar Offensiv-Rebounds holt, okay. Auch Buddy Hield kann mal einen holen. Natürlich die Bigs von der Bank. Auch Gary Payton holt mal ein, zwei Offensiv-Rebounds. Aber halt als Team 18 Offensiv-Rebounds zuzulassen, das ist für mich einfach schlechtes Ausboxen, schlechtes Energielevel von dem gegnerischen Team, was da an den Tag gelegt wird. Anders kann es meiner Meinung nach kaum zu erklären sein. Natürlich hast du halt auch noch das Problem, wenn du in jeder offensiven Possession einfach irgendwie dann einen Dreier nimmst und die nicht triffst, ist natürlich auch scheiße, weil du quasi nie eine Set-Defense etablieren kannst, sondern immer so ein bisschen in Gefahr läufst, dir so ein halbes Fast-Break zu fangen. Wenn das gegnerische Team da gewillt ist, da ein bisschen Speed zu geben. Aber ja, ich glaube, gestern hat man da einfach gemerkt, dass das Team da ja nicht hundertprozentig da war, was die Lineups und Starting Five angeht, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir da ein bisschen Veränderungen sehen. Also sei es, ob Conley noch weniger Minuten sieht oder DiVincenzo startet. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass man vielleicht mal Nas Reed startet, auch wenn Finch da in den ganzen Jahr im Endeffekt schon dazu tendiert hat, es eher nicht zu machen. Man hat jetzt aber am Ende ja auch gesehen, dass Julius Randle zum Beispiel weniger Minuten gespielt hat als Nas Reed und Dante DiVincenzo. War jetzt auch nicht in besonders großem Foul-Trouble. Also ich glaube, da hat Finch einfach gemerkt, dass er auf den heute nicht bauen kann. Ja, auch wenn der lustigerweise der Einzige war, der mal an die Freiwurflinie ordentlich gekommen ist und da tatsächlich mit 10 aus 10 die meisten genommen und getroffen hat bei den Wolves, die insgesamt nur 17 Freiwürfe gezogen haben. Ja, also ich denke, dass da Lineup-technisch auf jeden Fall einiges möglich ist. Ich finde, dass Finch hier nicht ganz so viele Möglichkeiten hat wie Steve Kerr auf der anderen Seite, der jetzt schon viel mehr irgendwie ausprobieren kann mit dem Team, aber er hat halt die qualitativ hochwertigeren Spieler auf jeden Fall. Also Nas Reed und DiVincenzo sind ja auf jeden Fall klare, gute Spieler, die auch in vielen anderen Teams starten würden, vermutlich. Selbst Nikhil Alexander-Walker ist ein guter Rotationsspieler, der hat gestern auch noch 14 Minuten gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein bisschen mehr spielen muss, weil, also wenn Curry jetzt nicht dabei ist, vielleicht gar nicht unbedingt so wichtig, aber generell finde ich ihn defensiv auf jeden Fall eine deutlich bessere Option als Conley und tatsächlich auch als DiVincenzo, ehrlich gesagt.
Ja, also ich stimme dir dabei vielen Punkten zu. Also ich glaube auch, dass Nikhil Alexander-Walker da durchaus ein bisschen mehr spielen kann. Oder sollte, ich glaube, da bei Mike Conley setzt Finch vor allem auch ein bisschen auf die Erfahrung und das Playmaking, das Spiel zu lenken oder so, aber wie gesagt, der ist wirklich sehr, sehr alt geworden, also ich würde auch auf jeden Fall dazu tendieren, da mal Dante DiVincenzo starten zu lassen. Ich weiß ja, Jonathan sagt ja immer, warum nicht einfach gleich die beste 5 starten lassen und das irgendwie erst im Game dann immer so hindeichseln Richtung Ende hin, weil wenn du die Starting Five zusammen starten, das ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass deine besten Spieler halt die meiste Zeit auch miteinander irgendwie auf dem Spielfeld verbringen. Das würde ich auf jeden Fall sehen, dass das ein relativ einfaches Adjustment ist. Du hast auch gesagt, also das ist ganz interessant, die Wolves haben auf jeden Fall die besseren Bankspieler, allerdings haben sie relativ wenig Optionen, wenn es dann nach Rotationsspot 8 weitergeht, dann wird es dann halt wirklich massiv eng. Also Terrence Shannon Jr. hat gestern noch eine Minute oder zwei Minuten gekriegt, aber sonst ist da nicht mehr viel. Josh Minert hat in der ersten Runde ab und zu nochmal gespielt, ja, aber da gibt es eigentlich keinen mehr, den du dir wirklich in einem Conference-Semifinal da irgendwie noch vorstellen kannst, dass der Minuten kriegt. Also da sind wirklich Chris Finch auch ein bisschen die Hände gebunden, muss man ganz klar sagen. Und wenn dann Spieler wie Julius Randle auch nicht wirklich funktionieren oder Mike Conley, ja, dann wird es halt echt schnell tough. Da hat Steve Kerr schon deutlich mehr Optionen. Die Spielermaterial an sich hat zwar wahrscheinlich ein niedrigeres Talentlevel, aber er kann halt deutlich besser justieren und die Starting Five oder die Lineups besser anpassen, vielleicht auch auf das, was da Minnesota zeigt, beziehungsweise was vielleicht auch die Warriors gerade brauchen in dem Moment. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also, du hast jetzt schon gesagt, gerade diese lange Pause, dass dann vielleicht das Intensitätslevel auch wieder nicht ganz so hoch ist. Das zeigt sich ja wirklich bei den ganzen Mannschaften, die jetzt ihre erste Rundenserie deutlich gewonnen haben, dass die da alle irgendwie Probleme haben, ein bisschen wieder reinzufinden. Ich glaube nach wie vor auch, dass das eine sehr, sehr spannende Serie werden kann. Also, die Warriors haben es ja schon in der vorherigen Serie gezeigt, dass da immer mal wieder irgendwie komischerweise kollektive Totalausfälle drin sind, und auch wenn die letzten beiden Games der Wolves schlecht waren, was das Shooting angeht, und fast historisch schlecht, würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass die Wolves so schlecht sind, dass sie jedes Spiel nur unter 20% ihrer Dreier treffen. Dazu Steph Curry, der jetzt da ein bisschen ausfällt. Also ich glaube wirklich, da können wir schon noch mindestens eine 6 oder 7 Spieleserie erwarten. Mein Gefühl sagt mir jetzt irgendwie trotzdem, dass die Warriors da wahrscheinlich in die Finals, in die Conference Finals zumindest einziehen. Ich weiß nicht, Patrick, hast du es gerade vor dir, was wir getippt haben? Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Moment, du hast gesagt, was war dein Pick?
Ich hatte Warriors in 7 gesagt. Ich habe meine Tipps auf jeden Fall auch schon vor dem ersten Spiel im Westen eingetragen. Also falls mir das hier jemand nicht glauben würde, ich hätte Screenshots für die Webseiten, dass das auf jeden Fall hier alles mit rechten Dingen zugeht. Die anderen Jungs hier habe ich erst am nächsten Tag dann gefragt tatsächlich, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle ehrlich genug sind, dass auch hier sagen, dass wir es dann sagen würden. Also ich kann jetzt hier mal raushauen. Also du und Samu, ihr habt beide Timberwolves in 7 gesagt, und Christian und ich hatten Warriors in 7 gesagt. Ich muss sagen, jetzt mit der Curry-Verletzung fühle ich mich mit dem Warriors in 7-Tipp auf jeden Fall ein bisschen unwohler, muss ich sagen, obwohl man jetzt hier Game 1 geholt hat. Also es ist so ein bisschen gemischte Gefühle hier bei mir.
Ja, ich denke, es wird alles davon abhängen tatsächlich. Es ist jetzt natürlich ziemlich billig, da das zu sagen, aber Stephen Curry ist mindestens immer noch der zweitbeste, wenn nicht beste Spieler der Serie. Das kann man jetzt wahrscheinlich eine längere Diskussion aufmachen, und das hängt jetzt davon ab, wen du von den NBA-Deutschland-Experten fragst, ob Ant oder Steph Curry der bessere Spieler ist. Aber wenn der natürlich für eine Serie ausfällt, ist das schon massiv entscheidend, und gerade solche Sachen haben ja schon oft dazu geführt, dass dann Teams, die eigentlich mit großen Ambitionen gestartet sind, dann trotzdem raus mussten. Ja, vielleicht sollte man trotzdem noch ein Wort zu Anthony Edwards verlieren, weil da haben wir jetzt relativ wenig drüber gesprochen. Ich habe gerade gesagt, es hat auf jeden Fall einen Case, dass er vielleicht der beste Spieler in dieser Serie ist. Also er hat es jetzt noch nicht gezeigt, aber rein vom Potenzial her zumindest. Der auch ungewohnt wenig Dreier getroffen hat, auch nicht ins Playmaking gekommen ist. Das ist ja immer noch sein großer Vorwurf, dass er da einfach noch große Defizite hat. Gerade mal 2 Assists gespielt. In diesem Spiel nur 5 Dreier genommen, was für ihn ja auch massivst unterdurchschnittlich ist. Also wenn man da an die reguläre Saison denkt, da hat er die meisten Dreier der gesamten NBA genetzt. Traf jetzt da auch nur 1 von 5. Ist auch auf jeden Fall noch deutlich mehr drin. Was ich positiv fand, muss ich sagen, in dem Zug ist zumindest, dass er dann irgendwann deutlich aggressiver zum Ring gezogen ist und relativ viel da auch gefinisht hat. Das fand ich zumindest mal gut, weil das hat er oft auch nicht wirklich gemacht. Also das auf jeden Fall war ein gutes Adjustment. Glaubst du, dass da von ihm, also ich meine, dass da mehr drin ist auf jeden Fall, aber meinst du, es ist vielleicht auch einfach ein ungünstiges Matchup für den Ant-Man gegen die Warriors? Oder glaubst du, es war einfach jetzt ein schlechtes Spiel, ein schlechtes Game One von ihm, und da wird auf jeden Fall noch deutlich mehr kommen in der Serie?
Ja, so ein bisschen beides. Also ich finde, man hat gestern in der ersten Halbzeit, da ist er 0 aus 8 gegangen. Da hat man einfach gesehen, dass da irgendwie gar nichts klappt bei ihm. Und in Halbzeit 2 sah das Ganze dann besser, deutlich besser aus, also 9 aus 14, da hat er dann auch einen von seinen 2 Dreiern getroffen, hat im Endeffekt ja fast alle Punkte in der zweiten Halbzeit erzielt, nur einen Punkt in Halbzeit 1, wenn man die Statline von der zweiten Halbzeit liest, 22 Punkte, 7 Rebounds, ein Block, ein Steal, sieht eigentlich schon ja ganz ordentlich aus, auch die Quoten sehen dann wieder gut aus, aber ja, er ist einfach irgendwie ziemlich mies in das Spiel gekommen. Ich glaube auch, dass es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine krasse Umstellung vor allem für ihn ist, gegen so ein Team wie die Warriors zu spielen. Die können ihn einfach deutlich anders verteidigen, als es die Lakers konnten. Die Lakers sind ja dann in der Serie dazu übergegangen, ihn teilweise zu doppeln und dann ihm irgendwie halt einen einfachen Pass im Endeffekt zu geben. Und die hat er dann tatsächlich, die Reads hat er gehabt. Das kann man auf jeden Fall nicht kritisieren. Das sah dann auf jeden Fall stark aus. Da hat er die Lösungen gegen diese Defense gefunden. Und die Warriors haben halt irgendwie da entweder mehr auf ihr Scheme vertraut oder halt dann, wenn sie gedoppelt haben, finde ich, aggressiver teilweise gedoppelt, um ihn dann irgendwie dazu zu bringen, den Ball versucht wegzuwerfen oder zu passen. Das hat einfach besser funktioniert und ich glaube, die Warriors haben da schon mehr Möglichkeiten, aber ich denke, dass es jetzt nicht so weitergehen wird wie in Halbzeit 1 hier, dass er jedes Mal so kalt ins Spiel startet. Ich finde, die Dreier, die er bekommen hat, die waren jetzt auch nicht irgendwie komplett verteidigt oder so, also da waren schon Möglichkeiten, dass er irgendwie 2, 3 oder 4 sogar trifft, also das sah schon grob aus und ich denke, dass er über die Serie sich da auf jeden Fall ein bisschen reingrooven wird und dann wird man mal sehen, wie das aussieht hier nach Spiel 2 oder 3, ob wir dann mal ein paar ein paar richtig gute Performances von ihm gesehen haben, ob wir dann ein bisschen anders über ihn reden. Aber als nach Spiel 1 ist es natürlich ein bisschen bitter für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Das sollte man jetzt nicht urteilen nach den letzten 2 Games. Also du hast gerade schon die Dreierquote der Wolves als solches. Der Ant-Man ist bei den letzten 2 Spielen 1 aus 16 gegangen. von Downtown und für einen der besten Shooter der Liga ist das, glaube ich, jetzt auch nicht haltbar. Also das war jetzt, glaube ich, einfach auch schon ganz schön fluky und einfach, das waren einfach 2 schlechte Shooting-Games. Ich glaube nicht, dass das so haltbar ist. In den beiden Spielen davor ist er 10 aus 20 gegangen, also für 50%. Ich denke, die Wahrheit ist da irgendwo in der Mitte bei 40%, denke ich mal, auf jeden Fall. Er ist einfach auch ein guter Shooter. Also man muss auch sagen, wenig kreative Adjustment, Play Better ist jetzt natürlich da bei den Wolves durchaus auch wahrscheinlich das, wo man als erstes angehen kann, also einfach höhere Intensität, die Würfe, die man sich rausspielt, besser treffen und dann wird es auf jeden Fall auch spannender. Wie gesagt, ich denke, wir haben ja beide in 7-Game-Series getippt vor dem Ganzen, also ich glaube so oder so, es wird massiv spannend. Und die Serie wird uns noch ein Stück begleiten und ich glaube, wenn wir da vielleicht nächste Woche oder so nochmal drauf schauen, haben wir da schon ein paar mehr Kenntnisse, in welche Richtung das Ganze dann auch gegangen ist. Gut, willst du noch irgendwas loswerden zu deinem Lieblingsteam, bevor wir eins weiter switchen?
Nee, wir können gerne weiter switchen.
Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir im Westen und gehen zur Serie der Thunder gegen die Denver Nuggets, und da muss ich sagen, ist auch extrem Überraschendes passiert. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich alle schon mitbekommen, wenn ihr das hört, weil das Spiel schon vorgestern war und heute Nacht kommt auch schon Game 2, worauf ich mich auch schon sehr freue. Aber die Denver Nuggets haben den Thunder Game 1 daheim geklaut und auch hier, glaube ich, ist einer der großen Gründe, neben dem, dass Nikola Jokic der beste Spieler des Planeten ist, ist einer der Gründe auf jeden Fall einfach, dass die Thunder noch massiv rusty waren und natürlich auch eine riesige Führung weggeschmissen haben. Also da hätte ich auch wirklich nicht dran geglaubt, wie ich das Spiel gesehen habe, dass das noch in irgendeiner Art und Weise spannend wird. Aber dank dem Shooting-God Aaron Gordon und dem Nerven von Chet Holmgren an der Linie haben die Nuggets tatsächlich Game 1 geklaut. Nichtsdestotrotz, wir wollen das mal nicht allzu hoch hängen generell, was passiert ist. Sind aber doch schon ein paar interessante Aspekte, muss ich sagen, die man da gesehen hat. Was mir am meisten Sorgen, wenn wir jetzt erstmal wieder bei den Thunder bleiben, was mir am meisten Sorgen macht, ist zum einen, dass Shea irgendwie die gesamten Playoffs schon nicht so wirklich gut ausschaut, muss ich sagen. Also wenn man die Deadline liest, rein von den Boxscore-Stats, ist natürlich das erste Game grandios gewesen mit 33, 10 und 8 und 3 Stocks. Aber wenn man in Spielen sieht, muss ich sagen, wirkt es irgendwie nicht so souverän wie in den Playoffs. Also da habe ich mir wirklich mehr versprochen. Und das zweite große Problem, das ich sehe, und das hatte ich eigentlich auch schon davor, und das hat man, finde ich, auch schon in der Erstrundenserie gesehen, was passiert eben genau dann, wenn Shea nicht konstant liefern kann? Weil Jalen Williams sah mal wieder überhaupt nicht gut aus, finde ich, als zweite Option, gerade in diesen High-Leverage-Situationen. Wenn sein Jumper nicht fällt, weiß er gar nicht so richtig, was er tun soll. Seine Wurfauswahl finde ich auch mehr als fragwürdig. Ist jetzt 5 aus 20 gegangen im ersten Spiel, also wirklich unterirdisch. Er kommt auch nicht wirklich zum Ring, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du siehst, aber da muss ich sagen, auf Seiten der Thunder, auch schon vor der Serie, wie gesagt, nach den Eindrücken der Erstrundenserie, habe ich mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht und die verhärten sich irgendwie so ein bisschen und da bin ich gespannt, wie es jetzt da in der Serie weitergeht.
Ja, ich finde auch, dass SGA hier jetzt nicht so restlos überzeugt hat bisher in den Playoffs. Ich denke aber auch, dass da noch ein bisschen was geht, auf jeden Fall. Ich finde auch generell, also wenn wir jetzt bei den Wolves, habe ich jetzt ja gesagt, ich finde, die haben einfach mit wenig Energie und so weiter gespielt. Ich finde, das kann man den Thunder jetzt nicht vorwerfen.
Ja.
Also die haben schon gut performt, haben kaum Turnover gehabt, haben selbst relativ ordentlich Turnover forciert. Klar, die Rebounds haben sie halt verloren. Das war das Einzige, was man ihnen hier vorwerfen kann. Aber da muss man sagen, da haben die Nuggets halt auch mit die besten Offensiv-Rebounder im Game auf diversen Positionen, mit Jokic, mit Gordon. Christian Brown ist ein richtig guter Offensiv-Rebounder. Und ja, da haben die Thunder vielleicht matchup-technisch einfach ein paar Probleme gehabt, aber also das war jetzt hier, finde ich, nicht der entscheidende Faktor. Plus, man hat ja auch im Endeffekt das gesamte Spiel irgendwie geführt. Also ist ein bisschen wild. Man hat ja irgendwie spät im ersten Viertel die Führung übernommen und dann im Endeffekt nicht mehr hergegeben, bis dann eben zur letzten Possession. Also das vierte Viertel war jetzt auch nicht super überzeugend, aber ich finde, das hat sich jetzt auch gar nicht so unbedingt angedeutet. Also die Nuggets sind immer mal wieder auf irgendwie so 7 Punkte rangekommen. Man hatte irgendwie, oder beim Zuschauen hatte ich lange das Gefühl, dass man die irgendwie nicht so richtig tot bekommt und dass den Thunder noch ein bisschen auf die Füße fallen kann. Und das war dann tatsächlich ja auch so. Also das ist schon was, was man sagen muss. Also wenn man die Möglichkeit hat, die Nuggets irgendwie, also wenn man da irgendwie eine 20-Punkte-Führung aufbauen kann, dann muss man das machen und dann muss man dann auch einfach weiterspielen mit Aggression. Also es geht da nicht, dass man irgendwie dann anfängt, so ein bisschen das Spiel einzustellen oder irgendwelche komischen Lineups aufs Feld wirft. Da sind die Nuggets schon ein richtig unangenehmes Team tatsächlich. Man hat jetzt auch noch bei den Thunder ein bisschen rumprobiert dann. Also Caruso hat relativ viel Spielzeit gesehen, 26 Minuten, sah richtig gut aus. 20 Punkte, 6 Rebounds, 5 Steals, 2 Blocks, also 7 Stocks in nicht mal 27 Minuten. Dazu seine Dreier richtig gut getroffen. Also da kam von der Bank eigentlich auch, zumindest von ihm, halt richtig viel. Ich finde, ansonsten hat Dagnall da so ein bisschen ein paar Sachen verpasst, die da hätten klappen können. Bei den Nuggets lief es ja auch jetzt auch nicht so überragend teilweise. Also Porter zum Beispiel sah überhaupt nicht gut aus, da mit seiner Schulter natürlich auch immer ein bisschen komisch, wie sehr das von ihm von Game zu Game schwankt, wie er abliefern kann. Auch Peyton Watson von der Bank war offensiv auf jeden Fall sehr, sehr blass. Und irgendwie, finde ich, hat man da bei den Thunder so ein bisschen verpasst, die Schwachstellen, die die Nuggets schon teilweise haben auf dem Feld, die noch mehr zu attackieren und da mehr zu machen. Also das ist angesprochen, Jalen Williams mit 5 aus 20 war da irgendwie besonders frustrierend anzuschauen. Aber ich finde auch andere Spieler haben da teilweise ja ein bisschen zu sehr den einfachen Wurf genommen, der sich gerade angeboten hat, und sind da nicht irgendwie mal aggressiv Richtung Zone gezogen. Also SGA hat zwar okay Quoten geworfen, aber da muss einfach irgendwie noch mal mehr von ihm kommen. Also das waren jetzt wieder seine typischen knapp über 30 Punkte, die er in den Playoffs auflegt. Aber so einen richtigen Ausreißer Richtung 40, 50 Punkte, der muss halt ab und an schon drin sein, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also glaube ich auch, das Shea muss einfach liefern. Also das Team an sich ist unfassbar breit und hat auch wirklich viele gute Spieler. Aber wenn es dann in High-Leverage-Situationen darum geht, zu kreieren und da wirklich konstant Scoring zu liefern, effizientes Scoring, da hast du, glaube ich, in dem Team einfach wirklich nur Shea. Ein anderer kann es nicht machen, also von Chet erwarte ich ehrlich gesagt nicht, und ich glaube auch nicht, dass das sein Archetype ist und seine beste Rolle, dass er da den Ball nimmt und dann irgendwie kreiert. Das hätte ich mir von Jalen Williams noch erwartet, aber der hat leider die Eindrücke des letzten Jahres bis jetzt schon, also in den Playoffs, schon ein bisschen bestätigt, dass er da irgendwie nicht konstant als zweite Option liefern kann. Da muss auf jeden Fall, bin ich echt wirklich gespannt. Ich glaube auch, dass da noch mehr drin ist. Es ist ja trotzdem faszinierend. Also, du hast gesagt, ich glaube, bester Spieler ist Alex Caruso gewesen. Und die Defense war ja nicht irgendwie flapsig. Also, das, was ich gemeint habe, du hast es schon gesagt, die Intensität der Thunder war nicht niedrig. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass die nicht Vollgas gespielt hätten. Also, die haben wirklich defensiv teilweise da Sachen gemacht, die waren wirklich richtig krass und haben auch wirklich jeden Einzelnen der Nuggets massivst gestresst und immer wieder Steals und Stops geholt und sind da in Fastbreak gekommen. Und trotzdem hat es am Ende nicht gelangt. Das ist natürlich wirklich ein bisschen traurig. Ich meine, am Ende muss man natürlich sagen, Chet Holmgren, wenn er die beiden Freiwürfe trifft, dann kommt man in eine gesettelte Defense, dann trifft Aaron Gordon oder hat Aaron Gordon vielleicht nicht diesen Dreier, den er auch nicht immer treffen muss man auch ganz klar sagen. Ne? Wenn der jetzt nicht reingeht, dann reden wir alle davon, dass die Nuggets geil aufgeholt haben, aber es dann doch noch knapp gelangt hat. So ist das Narrativ jetzt natürlich ein bisschen anderes. Noch dazu muss man natürlich sagen, dass da auch bis auf Dort und Caruso die eigentlichen Shooter der Thunder, also vor allem Isaiah Joe, gar nicht getroffen haben. Auch Chet Holmgren mal wieder 0 von 3. Gut, Jalen Williams haben wir schon angesprochen mit 2 aus 9. Also das tut schon ein bisschen weh. Kann man auch nicht immer drauf gehen, dass Caruso und Dort zusammen 50% von Downtown werfen bei 18 Dreiern. Also das würde ich jetzt sagen, nichts, was haltbar ist auf Dauer. Da bin ich wirklich ein bisschen gespannt, wie man da reingeht. Auch gerade die Überlegenheit an den Brettern, das war ja letztes Jahr schon ein Problem der Thunder, dass man da immer wieder ein bisschen gekillt wurde. Deswegen hat man sich ja Hartenstein reingeholt. Aber wie du schon sagst, kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu dem Matchup gegen die Nuggets an sich. Die sind da vielleicht wirklich ein bisschen ungünstiges Matchup und haben da einfach extrem starke Rebounder. Und man muss natürlich sagen, die Nuggets haben Nikola Jokic. Und wir haben ja hier das Matchup der beiden MVP-Finalisten. Und dass das einer von den beiden wird, also es gibt natürlich noch mehr Finalisten, aber dass das einer von den beiden wird, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das wissen wir alle. Das ist natürlich schon spannend, ein bisschen zu beobachten. Und ich sag mal, Nikola Jokic, also nicht nur die Denver Nuggets gehen mit 1:0 in Führung, sondern auch Nikola Jokic geht hier mit 1:0 in Führung. Was der hier abgerissen hat, muss ich echt sagen, Respekt und Anerkennung. Also vor der Serie hätte ich gesagt, was erwarte ich, dass die Nuggets eine Chance haben? Ja, Jokic muss im Schnitt wahrscheinlich zwischen 35 und 40 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists machen oder so. Und yo, der kam da jetzt schon ganz gut nah ran, muss ich sagen, mit 42, 22 und 6. Ist vor allem mit seiner Aggressivität, wie er da zum Ring gebulldozert ist, wirklich, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet, ist mir sehr positiv aufgefallen. Ein weiterer positiver Faktor neben natürlich Aaron Gordon, der weiterhin wirklich, finde ich, echt gute Playoffs wieder spielt, ist, und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde, weiterhin Russell Westbrook. Also ich meine, die Nuggets spielen ja quasi mit einer Sechser-Rotation und so wie Michael Porter Jr. teilweise spielt, fast schon eher mit einer Fünfer-Rotation. Also es
Was,
ist
was, was?
schon wirklich.
Patton Watson hat gesagt, sie haben die beste Bank der Liga.
Ja, also ich habe vorhin von Jonathan und Nico das auch gehört. Es gibt schon wirklich krasse Irrational Confidence Guys, aber das ist wirklich, also dass er bei dem Statement ernst bleiben konnte, das sagt viel über ihn aus. Es ist wirklich, dahinter kommt ja wirklich nichts mehr. Also du kannst ja eigentlich niemanden davon wirklich spielen lassen. Und wie gesagt, Michael Porter Jr., der ist ja auch, mal läuft's gar nicht. Also die Minuten mit ihm hat man mit 15 Punkten verloren, die 24 Minuten. Was da durchaus bezeichnet ist, mit Peyton Watson übrigens minus 22, mit Julian Strother minus 10. Der Rest hat sehr gut performt, mit Brown plus 15, Game High, aber auch alle anderen Starter neben Michael Porter Jr. sind deutlich positiv, also zweistellig positiv. Was ich auch echt überraschend finde, also Shai Gilgeous-Alexander zum Beispiel ist minus 16 gewesen. Also fand ich jetzt auch im Nachhinein, wenn man das so anschaut, echt überraschend. Aber da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich meine, die Nuggets kommen von der Seven-Game-Series. Du hast Nikola Jokic, der da wirklich liefert, aber das wäre auch schon vor der Serie ein Ding gewesen, wo ich mir Gedanken gemacht hätte. Wie können das die Denver Nuggets auf Dauer durchhalten, wenn du wirklich nur mit sechs Spielern eigentlich so wirklich spielen kannst, sechs Spieler so richtig Minuten kriegen, in Hinblick darauf, dass man gerade eine extrem physische Serie gegen die Clippers gespielt hat und jetzt gegen die Thunder kommt, die eine historisch gute Defense haben und auch extrem stressen. Also da bin ich wirklich gespannt. Das ist jetzt natürlich Game One, die waren gerade drin, die Intensität war hoch, aber ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass die Nuggets das wirklich dauerhaft so durchhalten können vom Kräftelevel her, weil die Thunder da einfach massiv mehr entgegenwerfen können. Und wie gesagt, du eigentlich jetzt aktuell, vor allem mit der Verletzung von Michael Porter Jr., ich weiß nicht, wie schlimm die ist, aber es ist ja mal geht's nicht so gefühlt, aber auf Dauer vielleicht sogar bloß mit 5 Mann wirklich die Minuten kriegen, spielen kannst. Ich glaube nicht, dass das haltbar ist für die Nuggets, ehrlich gesagt.
Es wird auf jeden Fall eine taffe Serie, was das Ganze angeht. Also, du hast es gerade angesprochen mit Michael Porter Jr., der hatte halt auch schon richtig gute Spiele. Also, Spiel 2, 4, 5 und 7 sah halt schon auf jeden Fall mal gut aus. Hat da jeweils um die 15 Punkte gemacht und hat da dann auch sein Teil beigetragen, dass man da die Clippers geschlagen hat. Jetzt in dem Spiel natürlich schlecht gestartet, vielleicht kann er dann in den nächsten Spielen wieder ein bisschen mehr auffangen. Generell ist das Conditioning-Thema auf jeden Fall irgendwie ein Thema in der Serie. Ich meine, die Nuggets sind natürlich auf jeden Fall das ältere Team. Man, glaube ich, darf aber auch nicht unterschätzen, dass die halt schon ein sehr gut conditioned Team sind. Also Jamal Murray geht über Jahre schon immer sehr viele Minuten. Nikola Jokic wird er auch tendenziell unterschätzt, weil er einfach nicht besonders athletisch aussieht. Aber gerade was so Kondition angeht, da sind er und Steph, glaube ich, schon mit die Besten in der Liga tatsächlich, was das angeht. Also das hat man bei Steph jetzt auch in der Serie gegen die Rockets gesehen. Also keine Ahnung, Amen Thompson hat sich am Ende einen Krampf eingefangen und bei Steph Curry hat man irgendwie gar nichts gemerkt, obwohl er 46 Minuten gehen musste. Jokic hat auch kein Problem, da Minuten zu gehen. Geht in den Playoffs öfters mal 40 Minuten und mehr, also jetzt die letzten Jahre immer wieder, also in der Meisterschaftssaison waren es fast 40 Minuten, letztes Jahr waren es 40 Minuten in den Playoffs, dieses Jahr bisher auch im Schnitt 40 Minuten. Also da glaube ich, kann man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass hier von ihm oder von dem Team generell so ein krasser Zerfall zu befürchten ist, was das angeht. Vielleicht bei Brown und paar anderen Spielern könnte das ein Problem sein, aber ich glaube, dass das Team, was das angeht, schon gut genug conditioned ist. Man muss halt auch sagen, es kann schon sein, dass die Thunder im nächsten Spiel irgendwie rauskommen, 14 von 20 Dreier oder so in der ersten Halbzeit treffen und dann ist das Spiel ziemlich schnell vorbei und dann glaube ich, dann würde das passieren, was man bei den Warriors in dem Spiel 6, nee, Spiel 5 gegen die Rockets gesehen hat, dass man dann einfach die Starter pullt und nicht unbedingt mit denen durchspielen würde und dann eben einfach schaut, dass man hier ein, zwei Tage Rest reinbekommt und dann halt im nächsten Spiel wieder Vollgas geben kann. Man muss aber halt auch sagen, die Nuggets sind, was so Resilience angeht, schon ein Team, was da echt unangenehm zu spielen ist. Also ich habe die Stats jetzt leider nicht herausgeschrieben, aber ich habe es auf Twitter und Blue Sky gesehen. Also in den letzten Jahren gab es ein paar Teams, die von 20 Punkte Rückstand in den Playoffs zurückgekommen sind und die Thunder haben das am öftesten geschafft. Ich meine viermal oder so. Oder achtmal, viermal davon gegen die Lakers, sowas. Jetzt gegen die Clippers, glaube ich, auch einmal oder so. Und in dem Spiel war man jetzt ja auch teilweise schon ein bisschen deutlicher hinten. Zwar jetzt nur mit 14, das ist jetzt in der heutigen NBA jetzt auch keine massive Führung, aber schon so, dass man sich halt immer denken muss, man ist irgendwie immer in Schlagdistanz. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Warriors von ein paar Jahren, die ihr berüchtigtes drittes Viertel hatten, wo es irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie immer knapp aussah, dann hatte man ein drittes Viertel, in dem man den Gegner mal entspannt mit 15 bis 20 Punkten outgescored hat, und dann war das Spiel im Endeffekt vorbei. Und bei den Nuggets ist es halt im Endeffekt so, wenn du im vierten Viertel 12 Punkte hinten bist, kannst du dann immer noch sagen, ja, wir haben halt Nikola Jokic und Jamal Murray, die machen dann am Ende schon irgendwie ein paar Tough Buckets und dann sind wir schon noch in Schlagdistanz irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor, plus halt der Erfahrungsfaktor, der auf jeden Fall auch in Richtung Nuggets ausschlägt in der Serie.
Okay. Wenn du das so sagst, hört sich das ganz richtig an. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass die Thunder eine sensationelle Regular Season gespielt haben. Gut, nur Regular Season, aber ich glaube, da ist schon auch noch ein bisschen mehr drin. Und du hast natürlich recht. Also zum einen, die Nuggets stecken nie auf, gefühlt. Also außer man ist mal mit 30 Punkten zurück oder so, dann vielleicht ja, aber so im Normalfall, wenn man mal so auf 15 Punkte dran ist, muss man da wirklich immer damit rechnen, gefühlt, dass die Nuggets nochmal ein Comeback schaffen. Aber ich kann mir trotzdem wirklich vorstellen, also von Jokic erwarte ich das, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, der zieht da wirklich durch. Aber vom Rest, dass die da wirklich auch mal, dass die mehr Probleme kriegen mit dieser stressigen Defense und dann wirklich irgendwann ein gewisser Kräfteverschleiß zu merken ist. Ich bin da mal wirklich gespannt. Man muss natürlich auch sagen, wenn die Thunder, die haben wahnsinnig viele Optionen, da Sachen anzupassen. Also Mark Degnaud, der kann natürlich relativ viel Lineups probieren und anpassen. Er hat das Spielermaterial dafür. Bei den Nuggets ist da wirklich wenig zu tun. Also wenn die Thunder jetzt doch vielleicht mal was finden gegen die Nuggets, was funktioniert, dann gibt es da relativ wenig anzupassen für Coach Adelman. Und da bin ich auch mal gespannt. Ein Punkt, auf das man noch auf jeden Fall, über den wir nochmal sprechen müssen, wäre das Shooting. Das sind ja zwei Teams, die beide jetzt nicht unbedingt die allerbesten Shooting-Teams sind. Bei den Nuggets ist es vor allem eher die Three-Point-Attempt-Rate als die Quote an sich, aber bei den Thunder, da muss man schon sagen, da sind relativ viele unkonstante Shooter drin. Glaubst du, das kann wirklich noch ein Problem werden? Weil das hat man, finde ich, schon im ersten Spiel, ich habe es ganz am Anfang mal grob angesprochen, gesehen, dass das schon zum Problem werden kann, das Shooting, was ja auch eine der vielleicht Schwächen, die man ausmachen konnte bei einem Team, das 68 Siege geholt hat, vor der Saison war, beziehungsweise vor den Playoffs, dass man einfach zu wenig Shooting in diesen Situationen hat? Oder meinst du, das fängt sich und gerade so Spieler wie Isaiah Joe, die ja normal schon sehr konstant treffen, oder auch vielleicht Chet Holmgren und Jalen Williams fangen sich und können da ein bisschen mehr Unterstützung von außen liefern?
Ja, ich denke schon, dass es da einen gewissen Bounceback geben wird. Ich finde, insgesamt war das Shooting jetzt gar nicht so das Problem. Also 35% über das gesamte Spiel ist jetzt auch keine besonders miese Quote. Ist jetzt auch nicht überragend oder so, keineswegs, aber ist jetzt auch nicht irgendwie Celtics Game One Territory oder so, dass man da am Ende sagen kann, ja, wir haben halt einfach Scheiße geworfen und daran lag es am Ende. Ich glaube aber schon, dass hier Degnold halt schon diverse Möglichkeiten hat, dann noch ein bisschen was zu machen. Also Isaiah John 0 aus 4, klar, sieht bitter aus, aber keine Ahnung, der wird im nächsten Spiel halt vermutlich wieder treffen. Also wäre jetzt sehr komisch, wenn der auf einmal das Dreierwerfen verlernt hätte. Auch von anderen Spielern kann da ein bisschen mehr kommen, dass Alex Caruso und Lu Dort zusammen 9 aus 18 Dreier
Ja.
treffen. Da würde ich jetzt mal drauf setzen, dass es das nicht nochmal passiert, wobei man sagen muss, Caruso ist auch, ey. Dort ist auch 0 aus 5 gestartet, hat dann 4 Dreier getroffen. Also am Anfang sah das auch tatsächlich ziemlich schlecht aus, was man da gemacht hat. Die Nuggets haben ihn natürlich auch komplett offen stehen lassen, haben da sich entschieden, wenn uns Lu Dort abschießen soll, dann ist es so. Am Anfang sah das dann tatsächlich nicht gut aus. Dann hat er halt 4 Dreier am Stück getroffen. Am Ende sehen 44% nach einer richtig guten Dreierquote aus und einem starken Shooting-Game von ihm. Ist ein bisschen lustig, wie das so im Spielverlauf sich
Ja.
gewandelt hat. Aber ja, wie gesagt, ich denke, dass die Fante hier auf jeden Fall mehr machen können. Ein bisschen mehr muss hier halt kommen von gerade von Jalen Williams und SGA, die halt jetzt nicht so die Shooter vor dem Herrn sind, aber ein bisschen mehr, glaube ich, können die schon noch machen. Die bekommen ihre Dreier eigentlich immer ganz ordentlich los. Die Nuggets sind da jetzt nicht so besonders drauf bedacht, da zu sagen, ja, wir verteidigen euch enger Mann, sondern ich fand, SGA hat da relativ entspannt seine Dreier nehmen können. Auch Jalen Williams, den hatte man vielleicht ein bisschen enger mal verteidigt, aber jetzt auch nicht so überragend. Und danach, ja, muss man halt irgendeinen Tod sterben anstelle der Nuggets. Also man ist kein schlechtes Defensivteam jetzt in den Playoffs, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass man eine Top 3 Defense stellen kann oder so. Also dafür ist der Kader einfach nicht ausgelegt und das sieht man halt dann, dass man einen Tod sterben muss und wenn das der Tod ist, irgendwie die random Dreier-Shooter von den Thunder schießen uns ab, dann muss man das vermutlich machen. Anders kann man es, glaube ich, nicht machen, weil man hier versucht, jeden beim Closeout, komplett zu attackieren. Wenn er mal einen Dreier losbringen will, dann glaube ich, dann schaffen es die Thunder ganz schnell, irgendwie Spiele mit 20, 30 Punkten zu gewinnen. Ich meine, das hat man gegen die Grizzlies ja zu Genüge gesehen.
Ja, das stimmt schon. Also, ich glaube auch, die Serie ist noch wide open. Das tut der Serie jetzt wirklich gut, dass man da, dass die Thunder jetzt mit einem 0-1 da reingehen, das zweite Spiel, das heute Nacht ist und das quasi schon ein Must-Win-Game ist. Da bin ich wirklich sehr gespannt morgen. Also, ich bin nicht ganz so verrückt wie du und schaue mir die ganzen Spiele live an, auch weil ich dann früh auf Arbeit anfangen muss. Das ist immer etwas schwierig. Ich versuche das dann immer irgendwie Step by Step tagsüber runterzubringen, aber ich freue mich auf jeden Fall morgen schon massiv drauf, das Spiel Real Life anzuschauen. Das wäre auch das erste sein vor dem Spiel der Celtics, das ich mir dann morgen anschaue. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
Und du
Auch
musst aber
hier
aufpassen,
natürlich.
dass du nicht vom
Ja.
Broadcast gespoilert wirst, gell?
I know. Das ist immer tatsächlich relativ schwierig teilweise. Meistens am Anfang, wenn das andere Spiel gerade so zu Ende geht, kommen immer noch so zwei, drei Sätze dazu. Aber meistens geht es tatsächlich ganz gut. Auch hier wollen wir nochmal kurz Full Disclosure, die Tipps euch mitgeben, also sowohl Christian als auch ich sind mit 4 zu 2 für die Thunder gegangen. Patrick, du mit 7 für die Nugget, in 7 für die Nuggets. Ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn du den vor der Serie so gesetzt hättest mit ein bisschen Geld drauf, glaub, da hättest du auch einen schönen Urlaub machen können danach. Samo ist auch bei den Thunder in 6. Bin mal gespannt, also da sind uns tatsächlich Sammo, Christian und ich sind uns da einig. Wenn es am Ende doch anders kommt, Patrick, dann übergeben wir dir offiziell den Titel des TTG NBA-Experten von uns und hören alle nur noch auf deine Expertise. Ich
Oh
glaube aber, da
Gott,
muss schon noch
ich glaube, das ist
einiges.
gefährlich für mein Ego.
Ja,
Ich
das kann auch
denke auch immer
sein.
noch, dass der rationalere Tipp ist, auf jeden Fall mit den Thunder zu gehen. Ich hätte sie, wenn dann in 7, glaube ich, genommen, weil ich die Nuggets, glaube ich, irgendwie zu resilient finde, dass man zu Hause hier in Game 6 verlieren würde. Aber kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man hier die Thunder nimmt. Ich habe hier bestimmt auch ein bisschen den Fanpick gemacht, aber ja, ich weiß nicht, das Team, ich unterschätze das wirklich ungern, deshalb wollte ich hier eben mit den Nuggets gehen.
Nee, verstehe ich auch voll und ganz. Und also ich sehe schon eine Welt, in der das passieren kann, aber für mich ist das, wenn ich so eins und eins zusammenzähle und auch die Teams mir anschaue, Und auch, ich meine, wie das Spiel gelaufen ist, du hast es ja vorhin gesagt, man führt eigentlich das gesamte Spiel durch und verpasst es einfach ein bisschen zu closen. Das ist natürlich auch eine Stärke oder eine Schwäche, die man da hat, das Game nicht zu closen, aber alles in allem waren die Thunder ja schon über weite Strecken eigentlich das bessere Team und überlegen. Also ich glaube, da muss schon ein bisschen was zusammenkommen, dass die Nuggets da wirklich erfolgreich die Serie gestalten. Aktuell bin ich da noch bei den Thunder, aber wie gesagt, mal schauen, wenn wir nächste Woche drauf schauen, wie es dann ausschaut. Vielleicht schaut dann mein Tipp deutlich schlechter schon aus oder auch deiner.
Vermutlich eher
Das
meiner.
werden wir dann nächste Woche mal sehen. Gut, weiß nicht, hast du noch irgendwas zu der Serie, das du noch loswerden willst, bevor wir heute Nacht, wie gesagt, in Game 2 starten?
Nee, ich bin einfach gespannt, ob wir jetzt heute Nacht ein Blowout von den Thunder eventuell sehen werden. Kann mir vorstellen, dass die richtig angezündet rauskommen werden. Ich meine, normalerweise, wenn man Game 1 als Favorit verliert, dann ist Game 2 eigentlich, wie du gesagt hast, schon ein Must-Win-Game, was dann auch in, glaube ich, über 80% der Fälle gewonnen wird. Also würde mich jetzt irritieren, wenn die Nuggets hier jetzt noch ein zweites Spiel klauen können. Aber ich glaube, wenn es ein enges Spiel wird, was man dann irgendwie mit nur 5 Punkten oder so verliert, dann ist es für die Nuggets auf jeden Fall schon ein Win, weil dann jetzt 2 Spiele zu Hause in Denver, das wird dann auf jeden Fall richtig hart für die Thunder.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch so. Das Spiel ist ein Must-Win-Game für die Thunder. Wenn du das verlierst und mit 0-2 nach Denver fährst, mit dem wirklich realen Heimvorteil, den die Nuggets haben, dann wird es wirklich ganz, ganz hart. Aber das ist quasi die perfekte Überleitung. Danke, Patrick, für die Eastern Conference Semifinals, wo wir auch mal einen ganz kurzen Blick rüberschmeißen wollen, um die nicht komplett außer Acht zu lassen. Da ist nämlich auch wirklich Spannendes passiert. Die Cleveland Cavaliers liegen jetzt mit 0-2 gegen die Indiana Pacers zurück. Jetzt kann man sagen auf den ersten Blick, wow, wer hätte das gedacht und wer konnte damit rechnen? Wenn man die Spielverläufe sich so anschaut, dann sind da natürlich auch Dinge passiert, die vielleicht so nicht passieren, nicht nochmal passieren werden. Und vor allem hat das Verletzungspech auf Seiten der Cavs natürlich massiv zugeschlagen. Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt versuche ich hier gerade mal die Full Disclosure hier mal die richtige Seite bei den bei BKRF zu finden. Also generell, das Spiel letzte Nacht, du hast es ja auch gesehen, Patrick, das war vor Highlights von Highlights kaum zu toppen. Also man ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, was da alles passiert ist. Die ganze Zeit Intensität auch wieder auf Max-Level. Bei den Cavs sind ausgefallen, leider Gottes, neben Darius Garland, der immer noch an seiner Zehenprellung laboriert, sind ausgefallen Evan Mobley und DeAndre Hunter. Und das ist natürlich schon bitter, also von so einer Acht-Mann-Rotation, die man da hat, dass dir drei wegfallen und davon zwei deiner drei wichtigsten Starter. Das ist natürlich massiv schade. Dafür hat dann Donovan Mitchell übernommen und zwar Halleluja, sowas von. Also der hat, glaube ich, dreimal hat er richtig in Traffic gedankt. Einer davon war wirklich so ein richtiger Facial gegen, ich glaube, Siakam war es, ne? Den er da aufs Poster gepackt hat. Donovan Mitchell ist dann für 48 Punkte heute Nacht explodiert. Neun Assists noch dazu, vier Steals. Ist 21 Mal 21 Freiwürfe gezogen und genommen. Das ist schon wirklich richtig, richtig krass, diese ganzen Zahlen. Ja, und trotzdem hat es am Ende nichts genutzt, weil kurz vor Schluss Tyrese Halliburton einen Freiwurf verworfen hat und dann illegalerweise, wie ich jetzt heute bei Dreher in dem Video gesehen habe, seinen eigenen Rebound eingesammelt hat, weil er schon zu früh in die Zone reingelaufen ist nach seinem verworfenen Freiwurf, seinen Rebound eingesammelt hat, rausgedribbelt ist und an dem One-on-One-Stepback-Dreier genagelt hat zur Führung. Das war wirklich absolut crazy und ich hätte auch keinen Cent mehr auf die Pacers gesetzt, muss ich sagen. Aber so ist es und einer der Stats, die man natürlich neben dem Verletzungspech dafür ausmachen kann, warum die Cavs jetzt zurücklegen gegen die Pacers, ist die unfassbare Dreierquote. Also in der ersten Runde hat man ja noch alles in Grund und Boden geschossen. Und die Cavs treffen jetzt als eines der besten Offensivs- und Shooting-Teams der Liga gerade 26% von Downtown. Bezeichnet es dafür, denke ich, vor allem Donovan Mitchell, der jetzt 2 aus 18 steht. Der ist ja beileibe jetzt wirklich kein schlechter Werfer, aber 2 aus 18, also auch in dem Spiel, obwohl er so massiv gescored hat und so eine Scoring-Explosion hatte, auch in diesem Spiel hat er, ehrlich gesagt, sah er echt kalt aus von Downtown. 1 von 7, glaube ich, war dieses Spiel, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, aber ich glaube, 1 von 7 waren es. Also ist da immer noch unfassbar kalt. Und zum Vergleich kurz, also 26% in dieser Serie, in der vorherigen Serie hat man 44% von Downtown geworfen. Und man muss jetzt auch sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde jetzt nicht, dass die Looks irgendwie schlecht sind, die sich die Cavs da rausspielen. Das sind schon viele gute Looks, finde ich, dabei. man trifft einfach schlicht und ergreifend nicht. Und wenn dir dann halt drei so wichtige Spieler fehlen, dann geht es jetzt halt mal so aus und jetzt liegt man 0-2 zurück und fährt nach Indiana. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl hast du jetzt in der Serie, beziehungsweise wie hast du die ersten beiden Spiele erlebt, die wir jetzt da gesehen haben?
Also was du gerade angesprochen hast zum Shooting, also ich finde es gerade bei Mitchell irgendwie ziemlich bitter. Der hat jetzt 2 aus 18 getroffen. Ich meine, das ist ja halt schon ein überragender Werfer eigentlich. Also dass der über 2 Spiele so einen miesen Stretch hat, kann natürlich mal passieren. Aber ist jetzt natürlich ziemlich unglücklich gelaufen. Ansonsten, ja, läuft es halt ein bisschen blöd für die Cavs, dass halt mit Garland hier auf jeden Fall einer der besseren Shooter im Team ausfällt. Auch jemand, der mal gute Würfe für seine Teammates kreieren kann. Und das fällt jetzt so ein bisschen alles auf Donovan Mitchell zurück. Ich glaube, er hat es jetzt in den ersten beiden Spielen an sich ganz okay gelöst. Gerade im zweiten Spiel mit 48 Punkten. Natürlich ziemlich crazy Scoring-Explosion gewesen. Auch wenn da sehr viele Freiwürfe dabei waren. Aber die muss man auch erstmal ziehen und dann reinmachen. Aber generell finde ich, ja, fehlt dem Team so ein bisschen die Balance offensiv, was das angeht. Also Max Strus hat zwar seine Dreier ganz ordentlich getroffen, aber ansonsten finde ich, liefert hier niemand so ab, wie man sich das erwartet bzw. erhofft vielleicht. Jetzt noch neben Sam Merrill, der halt defensiv dafür eine ziemliche Schwachstelle ist, der in Game 1 dann gestartet ist, in Game 2 dann auch nur noch von der Bank gekommen ist. Generell finde ich, ist es einfach wieder eine krasse Halliburton-Serie. Also in Game 1 sah er schon ganz gut aus, aber auch jetzt, also ich weiß nicht, 22 Punkte, 13 Rebounds. Wir sind da mittlerweile, glaube ich, so broken, was das angeht, dass wir das nicht mal mehr als so dominante Statline irgendwie registrieren. Aber das ist halt absurd effizient. Er geht kaum Turnover. Das ist ja so ein krasses Level an Playmaking für andere. Das Team sieht mit ihm auf dem Feld halt immer wie ein Contender aus, basically. Also das ist komplett crazy, auch wenn er defensiv jetzt nicht besonders gut ist. Wobei ich auch finde, er bemüht sich dann in den Playoffs auf jeden Fall deutlich mehr als in der Regular Season. Aber also offensiv ist es halt so krass, was er abreißt. Das erinnert mich total an so Chris Paul Playmaker-Sachen, die wir da teilweise gesehen hatten vor 5 bis 10 Jahren oder so. Also auch absurd effizient. Ich finde es fast eher wie Chris Paul auf Steroids, einfach weil er im eigenen Scoring, finde ich, jederzeit irgendwie so einen Switch hat und dann nochmal so ein bisschen übernehmen kann. Also wir haben es in der Crunch-Time gegen die Bucks ein paar Mal gesehen. Jetzt hier in den Spielen war es auch immer am Ende irgendwie er, der da übernommen hat. Ich meine, Game 1 hat man ja zumindest relativ konstant geführt. Klar sind da die Cavs dann irgendwie noch 2-mal im Spiel spät rangekommen. Man dachte, vielleicht wird das nochmal knapp, aber am Ende hat man das ja auch mit fast 10 Punkten Unterschied gewinnen können. Und jetzt hier in dem Spiel ist der Spielverlauf natürlich besonders bitter für die Cavs. Also ich meine, die haben in der zur Hälfte vom ersten Viertel irgendwie die Führung übernommen und dann im Endeffekt nicht mehr hergegeben bis in die letzte Sekunde. Und das ist halt, also das ist schon krass. Das ist auch ein bisschen, finde ich, so ein emotionaler Backbreaker irgendwie. Also das tut schon besonders weh. Ich glaube, dass hier Mitchell natürlich jetzt auch all out gegangen ist. Also hat hier wirklich alles probiert. Ich meine, er hat jetzt nur 36 Minuten gespielt. Also theoretisch könnte man sagen, ja, hätte man ihn mal 42 oder so spielen lassen, dann wäre hier vielleicht mehr gegangen. Aber ich meine, der hat jetzt ja schon so eine hohe Usage abgerissen. Also ich glaube, es wäre jetzt schon ein bisschen wild, da irgendwie zu verlangen, dass er noch mehr machen muss. Also er hat 50% Usage gehabt gestern in dem Spiel. Also komplett insane natürlich. Und ja, ich glaube, dass der Spielverlauf im ersten Spiel, da finde ich, waren die Pacers auf jeden Fall ein verdienter Sieger. Jetzt in dem zweiten Spiel kann man natürlich auch sagen, sie waren resilient und haben sich zurückgekämpft und haben dementsprechend den Sieg irgendwo verdient. Aber wenn man sich irgendwie so das gesamte Spiel anschaut, finde ich, dann ist es schon ziemlich bitter für die Cavs. Vor allem, weil sie jetzt ja in Spiel 1, da hatten sie ja zumindest die volle Kapelle minus Garland, also da hat nur der gefehlt, aber jetzt in Game 2 waren halt mit Mobley und Hunter halt noch 2 sehr wichtige Spieler raus. Vor allem Mobley defensiv ist natürlich ein Riesenfaktor gewesen. Das tut auf jeden Fall schon extrem weh. Ich habe übrigens vorhin ein Stat gesehen, um nochmal zu verdeutlichen, wie krass das Spiel gestern war. Also in der seit 1997, 98, wenn Teams mit 7 Punkten oder mehr hinten sind in der letzten Minute von einem vierten Viertel oder einer Overtime, dann sind die Teams 3 zu 1640. Also es gibt nur drei Siege und 1640 Niederlagen. Und zwei von diesen Siegen haben jetzt die Pacers innerhalb der letzten Woche geholt.
Ja,
also das ist so komplett insane.
Das ist wirklich so geisteskrank.
Vor allem Halliburton jetzt halt zweimal so übernommen. Ja. In dem Spiel gegen die Bucks hat er es ja schon so krass gemacht. Und jetzt hier in dem Spiel auch schon wieder. Also gegen die Bucks noch zweimal an Giannis oder so vorbeigezogen für ein Layup. Mhm. Und jetzt in dem Spiel den Freiwurf verworfen und selber den Rebound geholt und rausgetrippelt und diesen Dreier gechuckt, ist natürlich schon krass auf jeden Fall und ist für die Serie jetzt, für die Cavs auch auf jeden Fall extrem bitter, weil man hat halt jetzt den Heimvorteil nicht nur verloren, sondern hat quasi schon zwei Spiele Heimvorteil verloren. Die Pacers spielen jetzt die nächsten beiden Spiele zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verletzungssituation aussieht. Hat man jetzt noch keine Updates oder so weiter gesehen, aber wenn ich jetzt Mobley und Garland oder so noch ein oder sogar zwei Spiele verpassen, dann könnte ich mir halt tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie ziemlich bitter in 4 oder in 5 ausgeht für die Pacers und das wäre schon sehr überraschend. Also wir waren alle bei den Cavs, also ich war da vielleicht extrem high mit Cavs in 5, Christian und Samu hatten Cavs in 6 und du hattest Cavs in 7. Aber selbst Cavs in 7 braucht jetzt auf jeden Fall schon einen richtigen Kraftakt.
Ja, das sehe ich auch so. Ich will es aber auch immer noch nicht ausschließen. Das hängt alles von den Verletzungen ab. Man muss sagen, die Pacers spielen auch gerade wirklich ihren besten Basketball, finde ich. Also vielleicht nicht konstant, aber so in der Gesamtheit der Dinge. Tyrese Halliburton, muss ich auch echt sagen, Hut ab. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst oder wie du es gesehen hast vor der Saison und jetzt auch vor den Playoffs, aber der liefert schon ab, was du gerade gesagt hast. Also das ist irgendwie ein Spieler, der ist zwar nicht so laut, aber er macht halt nur Winning Plays fast, hat man das Gefühl. Also er hat jetzt über die Playoffs, über die 7 Spiele, hat er jetzt fast 11 Assists bei 1,7 Turnover. Also der hat jetzt in der Serie, in den 2 Spielen gegen die Cavs, hat er jetzt 17 Assists auf einen Turnover. Das sind einfach Zahlen, das ist Wahnsinn. Und wirklich, er lenkt halt immer das Spiel. Trifft wahnsinnig viel wichtige und gute Entscheidungen. Gerade in den entscheidenden Situationen übernimmt er auch. Also man kann nicht mal sagen, dass er sich versteckt, sondern er ist halt die Offense der Pacers ist ja eh so im Flow. Da übernimmt jeder mal ein bisschen und kriegt seine Touches. Und wenn man dann das Gefühl hat, es läuft gerade nicht oder es wird wichtig, dann kommt versteckt sich Halli nicht, sondern übernimmt Verantwortung und macht dann sein Ding. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr beeindruckt, wie erwachsen er jetzt da auch spielt und muss ich auch sagen, da hat er sich für vieles rehabilitiert, was er vielleicht teilweise in der Saison nicht so gut gemacht hat oder wo er da mal Schwächephasen hatte. Da bin ich wirklich sehr beeindruckt. Bin ich auch gespannt, ob das so zu halten ist von den Pacers dauerhaft. Also ich finde schon, mit ihrem Spielermaterial spielt man da fast ein bisschen über dem, was zu erwarten war. Bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt im dritten Spiel ist. Das ist natürlich jetzt das Do-or-Die-Game. Also wenn das letzte schon Must-Win ist, dann ist es jetzt eigentlich fast schon Win-or-Go-Home-Spiel, das nächste Spiel für die Cavs natürlich. Und jetzt kommt alles drauf an, wie viele von den 3 Spielern da jetzt wirklich wieder spielen können. Also vor allem Garland und Mobley wären natürlich essentiell wichtig, wenn die beiden wieder dabei wären. Also man hat auch gesehen, ich muss ehrlich sagen, also es tut mir leid, Samu, ich weiß, es ist dein Liebling, aber Ty Jerome spielt so eine unfassbar unterirdische Serie und ich verstehe auch nicht, dass der immer noch so viele Touches bekommt. Der ist jetzt in der Serie bei 9 aus 34, allein heute Nacht 1 aus 14 und es war Wahnsinn, was der geworfen hat. Also auch mit welcher Confidence er immer noch weiter die Würfe genommen hat, obwohl offensichtlich war, dass er der Spieler war, der als allerletztes von allen Spielern bei den Cavs werfen sollte. War Ty Jerome, weil der hat wirklich einen Brick nach dem nächsten dahin gelegt. Und es waren wirklich teilweise üble Misses dabei. Also das war wirklich übel anzuschauen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber also das war wirklich, das hat mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet, wenn der in den Wurf gegangen ist. Muss ich auch, ich hoffe echt, dass er da wieder einen Bounceback vielleicht kriegt.
Ja, ich denke auch, also es war jetzt halt ein richtig bitteres Spiel in Game 1, sah da zumindest noch gut aus. 8 aus 20 ist jetzt auch nicht eine überragende Quote, aber good enough auf jeden Fall. Und gestern, ja, wie du gesagt hast, war es schon katastrophal. Ich denke, ja, bei ihm kommt so ein bisschen vielleicht auch das zu tragen, wenn sich die Teams mehr auf ihn einstellen können, dann merkt man da halt schon seine Limitationen. Also nicht umsonst haben wir diese Saison so ein bisschen als crazy Breakout von ihm bezeichnet, mit dem niemand gerechnet hat. Also, dass er jetzt in einer Playoff-Rotation startet und im Endeffekt ja Playmaking-technisch schon was übernehmen soll, ist jetzt halt auch vielleicht einfach ein bisschen too big.
Glaube ich auch.
Also die Schuhe kann er einfach nicht ausfüllen. Also ich meine, dass er die zweithöchste Usage gestern hatte, ist halt bitter, zeigt auch, wie krass die anderen beiden Stars hier gefehlt haben, einfach nochmal vielleicht.
Auf jeden Fall. Man muss zum Abschluss von der Serie jetzt auch noch mal ganz ehrlich sagen, jedes Team, wenn zwei deiner drei besten Spieler ausfällen, egal welches Team jetzt noch übrig in den Conference Semifinals, da wird es bei jedem Team, selbst bei den Celtics oder so, echt übel ausschauen. Also das darf man jetzt, muss man schon auch wirklich sagen, dass den Cavs jetzt da ein bisschen die Seuche an den Hacken hängt und die Pacers irgendwie wie im letzten Jahr auch schon gegen jedes Team, gegen das sie spielen, irgendwie die Stars nach und nach irgendwie rauspurzeln mit Verletzungen, wo keiner was dafür kann. Also das ist vielleicht noch ein Thema, das man ganz leicht mal streifen muss, weil da waren schon auch beim Broadcast wurde es immer wieder angesprochen, dass das ja keine Dirty Plays waren, die man da teilweise gemacht hat. Auch Atkinson hat sich ja aufgeregt über die Situationen, wo sich Mobley und Hunter verletzt haben im Spiel 1, aber das schon ein bisschen drüber war vielleicht teilweise. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, ich finde es halt teilweise ein bisschen unglücklich. Und wenn ich da andere Games sehe, jetzt zum Beispiel, ich meine, bei Knicks gegen Pistons, da musste er froh sein, dass beide am Ende noch ihren Roster mit überhaupt 10 Mann hatten, weil die haben so aufeinander eingehackt, da hätte auch einiges mehr passieren können. Also ich glaube, das war einfach ein bisschen unglücklich und dass der Frust da ist, das verstehe ich natürlich schon.
Ich habe die Szene irgendwie gar nicht mehr vor Augen, muss ich sagen. Also vielleicht
Ja.
spricht vielleicht dafür, dass es kein Dirty Play war oder dafür, dass ich mir
Exakt.
sowas einfach nicht merken kann. Also ich glaube, da haben wir andere Situationen gehabt. Ah, doch, die Mobley-Situation habe ich jetzt gerade noch mal auf Twitter gefunden. Die sah auf jeden Fall bitter aus. Ich glaube, das sind aber eher Situationen, die bitter aussahen und jetzt nicht irgendwie Sachen, die man ihnen besonders krass unterstellen kann,
Ja,
glaube ich.
nee.
Also da.
Sehe ich auch so.
Da haben wir schon anderes in den Playoffs bisher
Ja.
gesehen, was eher dreckig war, würde ich mal sagen.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Gut. Dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze mit einem ganz kurzen Quickie noch in die letzte Serie, Celtics gegen Knicks. Warum Quickie? Weil ich glaube, das, was da passiert ist, das ist zwar historisch, aber es ist, glaube ich, auch, das ist wirklich so am wenigsten zu wiederholen, würde ich jetzt sagen. Also von allen Serien und von allen Upsets im ersten Spiel, wo das Team des niedrigeren Seeds gewonnen hat, muss ich sagen, war das das Überraschendste, aber auch das am leichtesten zu erklärende, dass die Knicks nach Overtime mit 3 bei den Celtics gewinnen. Weil ich denke, jeder hat es mittlerweile mitgekriegt, der halbwegs basketballaffin ist, dass die Celtics geschmeidige 45 Dreier verworfen haben und bei 15 aus 60 geblieben sind. Und eigentlich, muss man sagen, relativ viel richtig gemacht haben. Also auch die Knicks waren nicht effizient, die haben die Knicks auch oft zu schlechten Abschlüssen geführt. Die Knicks haben halt ihre Dreier recht gut getroffen, das muss man ganz klar so sagen, aber sonst war es eigentlich ganz okay. Was die Celtics dann verpasst haben, ist zum einen, also man hat auch schon deutlich geführt mit 20 Punkten. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das nochmal spannend wird, aber man hat dann halt einen Dreier nach dem nächsten verballert und niemand ist auf die Idee gekommen, vielleicht auch mal zum Ring zu ziehen, weil ich glaube, es ist bekannt, dass die Knicks jetzt nicht das beste Rim Protection Team sind mit Karl-Anthony Towns, der auch massiv Foul Trouble hatte, an dem er easy auch noch garantiert ein sechstes Foul relativ früh hätte anhängen können. Also da war deutlich mehr drin, aber es kam ein gechuckter Dreier nach dem nächsten. Also anders kommen ja 60 Dreier auch echt nicht zustande. Da muss man schon wirklich sehr, sehr hemmungslos drauf chucken. Und allein Derrick White hat 16 Dreier genommen. Das ist schon wirklich brutal. Und ja, ich glaube, 25%, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bei den Celtics ist nicht zu wiederholen. Und ich denke, da wird im nächsten Spiel einiges anders laufen oder auch im Rest der Serie. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Celtics diese Serie nicht gewinnen. Also auch da, vielleicht wird dieser Take ganz schlecht altern in der nächsten Woche. Aber also da, ich weiß nicht. Ich finde, es ist so viel richtig gelaufen für die Celtics und auch so viel für die Knicks, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten. Also es ist so viel schlecht gelaufen dann in Hinsicht der Celtics, dass sie das Spiel verloren haben. Aber die haben eigentlich relativ viel richtig gemacht, bis auf die Rim Frequency vielleicht. Und wenn die Celtics nur 30% treffen, dann gewinnen sie das Spiel halt schon easy. Und das ist immer noch eine deutlich unterdurchschnittliche Quote. Also wie gesagt, da würde ich mir jetzt noch gar keine Sorgen machen. Weiß nicht, Patrick, wie du siehst, aber ich glaube, so wie ich dich kenne, würdest du das relativ ähnlich einordnen, diesen Sieg der Knicks bei den Celtics.
Also besonders Sorgen mache ich mir tatsächlich nicht. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass die Celtics immer noch diese komischen Tendenzen haben, dass sie einfach dann teilweise denken, ah, jetzt habe ich ein Mismatch, dann nehme ich einfach mal einen Stepback-Dreier. Also wie oft ich Tatum in der Isolation gegen Robinson oder auch Towns gesehen habe und dann einfach anstatt dann irgendwie im Drive seinen Speed und Handle-Vorteil irgendwie versuchen auszuspielen, dann irgendwie mit Kickouts zu offenen Dreiern zu kommen, wenn man die Hilfe gezogen hat oder so, da ist so oft dann einfach ein Stepback-Dreier bei rausgekommen und die hat Tatum jetzt gestern vorgestern mit 4 aus 15 getroffen. Also keine Ahnung, wenn da mal einer mehr reinfällt, dann sagt man 33% ist doch eine okay Quote für die Schwierigkeit an Würfen, die er da genommen hat. Aber ich finde, es ist einfach irgendwie ein bisschen lazy. Und also, ich weiß nicht, ob man da aus Coaching-Sicht nicht einfach irgendwie mehr auf das Team einwirken muss. Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, dass Porzingis so raus ist aus der Serie irgendwie. Also, dass da vielleicht ein paar Probleme kommen mit ihm, okay, aber ich weiß nicht, hätte jetzt nicht erwartet, dass der
Er ist
fast
ja auch
40-jährige
krank.
Al Horford. Ja, okay, aber also, ich weiß nicht.
Ich
Ist
habe
auf
keine
jeden Fall
Ahnung,
ein
wie schlimm
bisschen
die
was,
Krankheit ist. Keine Ahnung.
ist was, wo ich auf jeden Fall ein paar Sorgenfalten habe, aber klar, okay, wenn da jetzt eine Krankheit noch dahinter steht, ist natürlich bitter auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall als probably gelistet, also wird vermutlich spielen, aber mal
Ja,
schauen, vielleicht
eben.
sieht er heute auch wieder besser aus, trifft 5-3er und dann passt wieder alles. Wie gesagt, ich finde einfach den Prozess, den die Celtics hier haben, ein bisschen weird und es erinnert mich so ein bisschen an die Rockets 2018, 19 oder so, als man da gegen die Warriors diese, weiß ich nicht, 29 Dreier oder 27 Dreier am Stück verballert hat. Und also ich finde es einfach komisch, wenn NBA-Teams es nicht schaffen, da dann einfach mal nach einem Timeout vom Coach da ein bisschen mal auf den Kopf geschlagen bekommen und dann einfach mal ein bisschen
Ja,
was
verstehe
anderes
ich.
machen. Also weil das Dreiergeballere an sich stört mich nicht, mich stört, wie die Dreier entstehen tatsächlich. Also, weil ich meine, die haben fast doppelt so viele, nee, nicht doppelt, aber 23 Dreier mehr genommen als die Knicks, haben die jetzt halt schlecht getroffen. Ich meine, wenn da, wie du gesagt hast, zwei, drei Dreier mehr reinfallen, ist das halt ein Spiel, was ziemlich entspannt in Richtung Celtics kippt. Aber ja, man hat halt einfach auch eine hohe Führung, hat dann halt nur noch Dreier gechuckt. Und das ist irgendwie ein bisschen lazy und das stört mich bei den Celtics seit Jahren, dass es das immer wieder passiert. Und ja, man ist halt einfach an sich ein zu gutes Team, dass es jetzt die Serie entscheiden wird. Aber komisch ist es irgendwie trotzdem.
Ja, ich mache mir, also ich bin auch ein bisschen frustriert, weil ich nach der ersten Runde noch gesagt habe, dass ich den Prozess der Celtics ganz gut fand, dass man trotz weniger Dreier eigentlich relativ souverän gegen die Magic gewonnen hat und da öfter auch mal in den Ring gekommen ist. Das ist jetzt natürlich auch massiv schlecht gealtert, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, jetzt gerade das große Problem war und dass da irgendwie keiner so richtig da mal lieber Richtung Ring geht bei so einem schlechten Rim Protection Team. Macht mir auch ein bisschen Sorgen, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, alles in allem, es gibt schon ein paar Dinge, die man beobachten muss, aber ich würde immer noch von einem deutlichen Sieg der Seas ausgehen. Am Ende des Tages. Gut, Patrick, dann haben wir mal ein Quickie aufgenommen heute. Knapp 1,5 Stunden. Ich denke,
Yes.
das langt für heute jetzt mal. Wir werden uns bestimmt nächste Woche wiederhören und mal anschauen, wie gut oder schlecht unsere Takes gealtert sind zu den jeweiligen Serien. Das ist ja natürlich nach einem Spiel immer ein bisschen gefährlich da, weil wir haben ja gesagt, wir wollen da ein bisschen unbeeindruckt von dem ersten Spiel sein, aber der Bias ist natürlich meistens da. Von daher kann es sein, dass da einige unserer Takes ein bisschen uns um die Ohren fliegen, aber dafür sind wir gewappnet. Man muss da sich auch trauen, Sachen auszusprechen oder da mal rauszuhauen. Wir könnten jetzt natürlich auch immer nur Safe-Takes machen, aber wäre es ja langweilig.
Gut,
Gut.
man muss ganz kurz zu der Serie
Ja.
mit den Celtics noch sagen, wir haben alle auf die Celtics getippt. Du
Ja.
hast 6 Spiele gesagt, die anderen hatten alle in 5. Also ich glaube, selbst jetzt nach dem Spiel sehen wir alle immer noch die Celtics favorisiert.
Ja.
Wobei ich vermute, dass Christian, Sam und ich vielleicht auf 6 Spiele switchen würden. Aber naja, mal schauen,
Ja.
was dann nächste Woche, wie das Ganze aussieht.
Genau. Das schauen wir dann mal. Wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall in spätestens, denke ich mal, in der Woche wiederhören. Es gibt einfach viel zu viel zu bereden, weil die Conference Semifinals dieses Jahr auch echt wirklich massiv geile Spiele bereithalten und es so viel zu erzählen gibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir da in Kürze auch vielleicht wieder mit Sam und Christian drüber reden können. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Patrick, dass du deinen Mittwochnachmittag und frühen Abend für mich geopfert hast. Ich glaube, du gehst jetzt auch zum Ballen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, das war gestern. Ich
Ach so.
darf jetzt noch ein bisschen was arbeiten und dann mal schauen.
Ach, ist auch schön. Gut, starte noch mal weiter in deinen Arbeitstag. Wir hören uns dann bald wieder. Vielen Dank auf jeden Fall dir und dann macht's gut, ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting.
ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.